Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und in dieser Folge hier habe ich Axel Pütter zu Gast, ehemaliger Mordermittler der Polizei NRW, Buchautor, Dozent, Vortragsredner und auch einfach ein super lieber, sympathischer und bescheidener Kerl. Axel erzählt uns heute von einem der spannendsten Fälle seiner Karriere, nämlich von dem Frauenjäger, wie er damals durch die Medien betitelt wurde. Ein Serientäter, der vor circa 25 Jahren im Ruhrgebiet sein Unwesen trieb und dort, man kann es schon an dem Namen vermuten, auf die Jagd nach Frauen ging. Es ist vielleicht aber auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es sich jetzt bei dieser Folge hier tatsächlich schon um den zweiten Teil handelt, den ich mit dem lieben Axel aufgenommen habe. Falls ihr also den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das am besten schleunigst nachholen, denn im ersten Teil von Folge 26 erzählt Axel noch ein paar sehr spannende Stories aus seiner Zeit bei der Polizei, aber auch generell aus seinem ziemlich bewegten Leben. Da könnt ihr den also nochmal ein bisschen besser kennenlernen. So, jetzt will ich euch aber auch nicht weiter auf die Folter spannen. Also viel Spaß mit Axel, mir und dem Fall der Frauenjäger. Jetzt haben wir das auch gerade schon das ein oder andere Mal erwähnt. Wie gesagt, du hast schon von dem einen oder anderen spannenden Fall erzählt, den du so hattest in deiner Geschichte, den du begleitet hast oder den du auch gelöst hast und ermittelt hast. Einen Fall hast du uns jetzt auch heute mitgebracht. Ich habe da auch schon natürlich ein bisschen was drüber gehört. Du hast auch schon mal darüber erzählt oder wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten ein bisschen. Aber natürlich die ganzen Hörerinnen und Hörer oder viele von den Hörerinnen und Hörern, die werden da noch nicht so viel drüber wissen. Deswegen erzähl doch mal, wann genau das Ganze stattgefunden hat und um was es sich so gehandelt hat. Das ist nämlich jetzt ein sehr, sehr spannender Fall.
Ja, es war ein Hochsommertag im August 2000, also schon fast 25 Jahre her. Und eine junge Frau, 35 Jahre alt, lebte alleine und ist unterwegs gewesen in Bochum und hatte eine Veranstaltung besucht, Tanz über 30 in Bochum-Langendreher. In Bochum-Langendreher haben wir eine tolle Szene-Kneipe. Ich hoffe, die existiert noch, nämlich Bahnhof-Langendreher. Und da gab es eben eine Disco und da gab es diese Tanzveranstaltung. Sie hat sich an dem Abend auch noch gefreut, dass sie noch einen ehemaligen Arbeitskollegen dort getroffen hat, mit dem sie sich sehr gut unterhalten hat. Und man hatte einen sehr vergnüglichen Abend und gegen 1 Uhr ist man dann getrennt voneinander nach Hause gefahren. Sie ist in ein Auto eingestiegen und ist nach Bochum-Linden-Dahlhausen gefahren. Ist eine auch etwas ruhige Gegend und sie fährt um 1.20 Uhr vor die Haustür, sprich, sie musste dann aussteigen aus dem Auto auf der Straße, hielt dann noch ein weiteres Auto hinter ihr an und sie hat sich sogar noch gefreut, dass der da mit seinem Scheinwerferlicht ihr auch noch die Möglichkeit ergab, das Schlüsselloch am Auto zu finden. Es war nämlich eine dunkle Ecke und dann ist sie ausgestiegen und musste noch so etwa 20 Meter zum Hauseingang laufen über einen kleinen Ziehweg und unterwegs merkt sie, dass sie verfolgt wird, in Anführungszeichen, dass einer hinter ihr steht, beziehungsweise der war noch in einer Entfernung von etwa 10 Metern hinter ihr. Sie hat dann zurückgeguckt und hat ihn angeguckt und meinte, es ist der Freund der Nachbarin. Als sie dann an der Haustür steht, steht er auch schon neben ihr, guckt ihn an und stellt fest, Mensch, das ist er ja gar nicht, hatte ihn wohl verwechselt und spricht ihn an und fragt, so spät noch? Und er sagt, ja. Und nimmt seine linke Hand und hält die Finger auf die Klingeln und drückt da drauf. Auf alle Klingeln, die da sind, nämlich 6 an der Zahl. Und selbst da wurde sie noch nicht stutzig, dass das eine ungewöhnliche Situation für sie sein könnte. Und es dauerte dann auch nicht lange, dann hat er sie gepackt und hat ihr von hinten 3 Stiche versetzt mit einem Messer, das auch in den Körper eindrang jeweils. Und sie hatte die Stiche erst als Faustschläge wahrgenommen. Das haben wir häufig, dass eben gar nicht wahrgenommen wird, dass Anna mit dem Messer verletzt wurde. Und sie fällt auf die Erde in den Hausflur und schreit um Hilfe. Und in dem Moment dreht er sich um. Er hat sich noch über sie gebeugt. In dem Moment dreht er sich um und rennt weg und fährt mit seinem Auto davon. Da er auf die Klingelleiste gedrückt hatte und vorher noch ein Mann mit seinem Hund unterwegs war, der gerade wieder zurückgekommen war, wohnte ganz oben im Haus. Der machte sofort seine Wohnungstür auf und guckte nach unten. Da lag die junge Frau eben im Hausflur und er hat runtergerufen, was ist hier los? Und dann war es auch so, dass der Täter in dem Moment auch verschwand. So, der Nachbar hatte natürlich dann die Feuerwehr gerufen, die Rettungskräfte sind gekommen und haben sie erst versorgt. Im Krankenhaus stellte man fest, dass alle drei Stiche in den Körper eingedrungen waren. Ein Stich hat die Lunge verletzt, die kollabierte, die Lunge fiel zusammen, also die Luft entweicht dann in den Körper. Und man hat sie notoperiert und man hat tatsächlich die Lunge wieder aufbauen können und so wiederherstellen können, dass eben keine Luft mehr entweicht.
Glücklicherweise.
Und glücklicherweise. Also es war, was immer der Fall ist bei Stichverletzungen, die die Körperhülle öffnen, ob das der Bauchraum ist oder der Brustkorb, wie hier der Brustkorb. Das spielt dann keine Rolle, die können tödlich sein. Insbesondere hat sie das große Glück gehabt, dass sie eben keine weiteren Organverletzungen hatte. Wenn der Darm verletzt worden wäre und der Inhalt austritt, dann gibt es in der Regel eine Bauchfellentzündung oder eine andere Art von Infektion und dementsprechend ist das meistens tödlich. Also da hat sie noch das Riesenglück gehabt, dass tatsächlich nur die Lunge getroffen wurde. Mhm. Das war schon schwer genug, das überhaupt zu überleben.
Hat ja fast der Täter schon selbst für gesorgt, indem er da auf die ganzen Klingeln drauf gedrückt hat. Also allein das ist ja schon, du hattest gerade gesagt, ungewöhnliche Situation an sich. Aber da fragt man sich ja auch direkt an dem Punkt schon, warum ist der so in Anführungsstrichen blöd, da selbst für zu sorgen, dass möglichst viel Aufmerksamkeit generiert wird in so einem Fall. Ne? Halt gut für, aber natürlich in dem Fall das Opfer.
Ja, im Nachhinein gibt es für mich eine Erklärung. Er hatte nicht die Konversation haben wollen, sie hat sie aber begonnen, ne? indem sie ihn fragte, wieso spät noch? Und er musste jetzt was sagen und er musste was tun. Ja, und das war wahrscheinlich vom Tätertyp her auch im Nachhinein betrachtet Verlegenheit. Denke ich, dass er da einfach was gemacht hat, was er eigentlich nicht wollte. Hätte er normalerweise nie gemacht.
Also aber eine Übersprungshandlung in dem Moment, um irgendwie da rauszukommen und er war nicht darauf vorbereitet.
Ne? Ja, interessant. Das denke ich im Nachhinein. Ja, wie ging es weiter? Es ist so gewesen, dass wir nicht in der Nacht angerufen wurden. Man hatte das Delikt erst als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir da schon in der Nacht eingesetzt worden müssten. Aber es ist dann erst am nächsten Morgen auf den Tisch gekommen. Und da ich Bereitschaft hatte, hat mein damaliger Chef mir gesagt, pass mal auf, das ist was für dich und du machst jetzt mit deiner MK den Einsatz. Das war auch völlig klar, ne? Weil wenn die Körperhülle eröffnet wird, dann ist meist ein Tötungsdelikt im Hintergrund und ob man überlebt oder nicht, ist nur reiner Zufall. Und so war es ja auch hier. Und das Erste, was wir gemacht haben, war natürlich die Tatortaufsuche. Also in meiner Kommission habe ich das immer so gehandhabt, dass wir, wenn wir einen Tatort hatten, dann eben alle am Tatort sind. Wichtig ist, dass jeder sich ein Bild davon machen kann. Ja? Und natürlich ohne Spuren zu vernichten oder verändern, das wäre natürlich fatal. Aber die Vorkehrungen, die haben wir ja nun mal alle getroffen. Und Ende vom Lied war, wir mussten uns deshalb ein Bild davon machen, weil wir ja hinterher mit Zeugen sprechen, wie auch mit der Geschädigten, die dann eben Details vom Tatort erzählt. Und wir können, wenn wir da nicht wissen, wie es aussieht, da müsste man nur nachfragen. Und das wäre doof. Also haben wir den Tatort aufgesucht. Wir haben uns die Örtlichkeit angeguckt und warum gerade an diesem Tatort und warum vor der Haustür. Gibt es eine Beziehung? Das waren ja die Fragen, die wir uns gestellt haben.
Das ist der Fall auch, ne?
Eben. Fast regelmäßig haben wir eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Das war auch unser erster Gedanke und da hatten wir natürlich die Hoffnung, dass uns da was sagen kann. Sie aber hatte schon auf dem Weg ins Krankenhaus den Polizisten gesagt, die eingesetzt waren, nee, den kenne ich nicht. Und das ist dann natürlich immer so eine Sache, stimmt das oder stimmt es nicht? Und was ist, wenn es stimmt? Ja, dann suchen wir die Stecknadel im Heuhaufen. Und wir haben dann sie im Krankenhaus aufgesucht, noch am selben Tag. Sie war nur bedingt vernehmungsfähig, also Eine Vernehmung im Krankenhaus sieht dann immer ganz speziell aus. Manchmal ist es nur eine Anhörung und wir schreiben das dann hinterher auf, weil die Opfer dann in der Regel gar nicht in der Lage sind, stundenlang einer Vernehmung zu folgen.
Rein körperlich auch?
Rein körperlich, ja. Und so war es auch bei ihr. Wir haben sie nochmal gefragt und ja, sie blieb dabei. Sie kannte den Täter nicht. Sie hat erst gedacht, es ist der Nachbar, der Freund der Nachbarin, aber das war er nicht. Wir haben dann ihre Wohnung durchsucht, ob wir da vielleicht ein bisschen was finden, Beziehungstechnisches. Und ja, es gab einen Arbeitskollegen, mit dem sie sich gut verstanden hat. Und den haben wir natürlich dann auch befragt. Und es war auch rein zufällig genau der, der tatsächlich an dem besagten Abend in der Diskothek war. Und ja, wir hatten die Vermutung, vielleicht hat er da was mit zu tun oder wie auch immer. Und am Ende aber war auch nach den ersten Vernehmungen klar, nee, der hat damit überhaupt nichts zu tun, ganz im Gegenteil.
Gerade am Anfang muss man natürlich auch erstmal in alle Richtungen ermitteln und so ist total neutral, ja. Und alles, was irgendwie auch aus Erfahrungswerten theoretisch in Frage kommen könnte, das muss man natürlich auch erstmal verfolgen und das ist natürlich aber auch was Gutes, wenn man es dann ausschließen kann, damit man das Ganze dann immer weiter wie in so einem Trichter natürlich weiter ermitteln kann, ne?
Ja. So ist es. Ja, dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, kann es sein, dass sie in ihrem Job vielleicht jemand hat, der ihr Böses wollte. Sie war Pädagogin und arbeitete in einer Einrichtung mit Suchtkranken und die mussten sich natürlich an Regeln halten. Taten die das nicht, mussten die Einrichtung verlassen. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass der eine oder andere mal entlassen wurde, weil er aufgefallen ist beim WTM-Konsum oder Alkoholkonsum, je nachdem, welche Leute da in der Einrichtung waren. Und da hatten wir die auf dem Kieker. Und sie hat aber auch gesagt, nee, da traut sie keinem dieser Leute zu. Selbst wenn sie dafür gesorgt hat, dass sie entlassen wurden, war eben auch der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, dann schnürt sich das in diese Richtung, dass wir eben tatsächlich jemanden suchen, der sich scheinbar unmotiviert eine Frau ausgesucht hat, die er töten wollte.
Sehr ungewöhnlich, ne?
Sehr ungewöhnlich.
Gerade bei solchen Gewaltdelikten.
Ja, hundertprozentig haben wir da das ganz, ganz selten mal und das wollten wir eigentlich nicht wahrhaben. Denn das heißt, wir haben sehr, sehr viel Arbeit und kommen nicht schnell ans Ziel.
Ja.
Das war eigentlich dann von vornherein klar. Ja, wir haben natürlich das gemacht, was wir im Rahmen eines solchen Sachverhaltes immer machen, nämlich Klinkenputzen. Das kennt man aus dem Fernsehen, das machen wir aber auch. Und dann haben wir natürlich alle Nachbarn gefragt aus dem direkt betroffenen Tathaus, die Nachbarn links und rechts und noch weiter. Wir hatten Glück in dem Fall, dass wir eben auf eine Familie trafen, die italienischer Herkunft war und einen Kindergeburtstag gefeiert haben, nämlich direkt nebenan im Nachbarhaus und zwischen den beiden Häusern war eine Einfahrt, da haben die gefeiert, es war ja ein wunderbares Wetter, auch zu später Stunde noch um 1 Uhr haben die noch draußen gesessen und dann um 1 Uhr haben sie dann die Zelte abgebrochen und sind dann entweder nach Hause oder in das Wohnhaus, wo eben der Kindergeburtstag stattfand. Wir haben eine Frau befragt, die da eben an dem Kindergeburtstag teilgenommen hat und die sagte aufgrund der Witterung, weil es so warm war, hat sie das Fenster auf Kipp gehabt und hatte die Rollläden nicht ganz runtergelassen, sodass man durch die Spalten noch gucken konnte. Und sie hat dann die Hilferufe einer Frau wahrgenommen und hat dann aus dem Fenster geguckt durch diese Spalten und hat gesehen, dass ein rotes Auto weggefahren ist. Aber mehr konnte sie nicht erkennen. Weder Insassen noch zur Farbe noch zum Auto selbst konnte sie Angaben machen. Aber es war schon mal etwas, denn es war genau die Zeit, wo der Täter eben auch mit seinem Auto verschwunden sein musste. Also hätte es auch der Täter sein müssen. Ja, wir haben dann noch im Haus weitergefragt und ein Mann wusste zu berichten, dass er auch die Hilferufe gehört hatte, auch das Fenster nicht ganz geschlossen hatte und dann hat er das Auto nur wegfahren hören, das Auto gar nicht gesehen und er sagte, er könne uns sagen, dass das ein Opel Astra war. Ja, solche Zeugen haben wir öfter mal, die dann Dinge gesehen haben, die sie gar nicht gesehen haben und dann werden wir in die Irre geführt. Und wir haben ihn natürlich gefragt, wie er auf die Idee kommt, dass er sich so festlegt und sagt, das war ein Opel Astra. Er hat dann gesagt, dass er bei Opel Jahrzehnte arbeitete und Opel hatten wir damals noch in Bochum, sind ja später aus Bochum verschwunden. Der Opel Astra, der wird da hergestellt und er kennt das Motorengeräusch und sagte, sie können sich hundertprozentig darauf verlassen, das ist dann Opel Astra.
Witzig, ja. Also auch absolut spannend erstmal, wie das wieder in diese Wahrnehmungspsychologie reinspielt. Mhm. Ich habe nämlich genau die Geschichte, die kannte ich ja auch schon von dir, auch noch gestern den Studierenden erzählt, als wir das Thema Wahrnehmung hatten. Um nochmal zu verdeutlichen, wie sehr so eine Wahrnehmung auseinandergehen kann. Das ist ja auch immer so ein Klischee, wenn man sagt, ja, Frauen, fragt man, was war das für ein Auto? blau, rot, ja. Die Farbe vielleicht, ne? Ja, und dann sagen auch. Männer, ja, waren tiefer gelegt da mit der und der Felgenbreite und dem Motorengeräusch und so aufgemotzt und keine Ahnung was. Aber tatsächlich ist es ja, je nachdem, welche Vorerfahrungen man hat, und in dem Fall hatte er wirklich sehr, sehr deutliche und grundlegende Vorkenntnisse und Vorerfahrungen, was das so in der Wahrnehmung ausmachen kann und auch in der selektiven Wahrnehmung, ne? Und was jemand vielleicht hinterher noch dazu sagen kann oder nicht. Aber man weiß eben auch nicht, entspricht das jetzt der Wahrheit oder so. Will der nur so tun, ja, ja, ich weiß ganz genau, ich kenne mich mit Autos aus, ja, und das ist ja einfach nur Quatsch. Ne?
Ein bisschen wichtig tun, ne? Genau. Das machen dann auch schon mal gerne einige. Und da haben wir genug gehabt in der Vergangenheit. Und ja, gut, es klang seriös. Hätte er mir jetzt die Reifengröße noch genannt, dann hätte ich, glaube ich, meine ersten Zweifel gehabt. Aber die Frage ist ja auch, wie gehe ich damit um? Und wir haben dann überlegt, oder ich musste mir überlegen mit dem Staatsanwalt zusammen, wie schreiben wir die Pressemeldung? Und wir haben das rausgelassen, dass das ein Opel Astra gewesen sein muss. Denn wenn es keiner gewesen wäre, dann hätten vielleicht Leute angerufen, die uns nur Hinweise auf den Astra geben, aber nicht die, die vielleicht da vielleicht sich ohne Markenbezeichnung dann doch gemeldet hätten. Und das wäre natürlich fatal. Also wollten wir das nicht. Wir haben gesagt, rotes Fahrzeug, und das ist dann auch so veröffentlicht worden. Dann hatten wir die Nachbarn abgeklappert. Mehr kam nicht an Hinweisen. Wir haben dann noch mit dem Metalldetektor den Fluchtweg überprüft. Das heißt, wir haben eine Einsatzhundertschaft angefordert und haben links und rechts mit Metalldetektoren gesucht, ob denn da vielleicht der Täter während der Fahrt ein Messer rausgeworfen hat. Wie gesagt, es war warm, er hat vielleicht das Fenster aufgehabt und will das Tatwerkzeug verschwinden lassen. Da hätten wir vielleicht Glück gehabt. Und wir haben auch ein Messer gefunden, aber das war ein bisschen unter der Erde. Also konnte es das nicht gewesen sein. Und es war auch schon länger da. Das konnte man gleich erkennen. Aber nichtsdestotrotz, es war ein Versuch. Ja, wie ging es dann weiter? Wir haben dann mit der Geschädigten im Krankenhaus mehrmals gesprochen. Und die Geschädigte war auch in der Lage zu sagen, ich kann den wiedererkennen. Das ist ja wichtig, wenn wir eine Täterbeschreibung verlangen. Dann geht es nicht nur um Größe und Alter und was weiß ich, sondern es geht auch darum, kann man den wiedererkennen auf dem Bild oder auf der Banner Gegenüberstellung.
War Lichtbildvorlage, die dann durchgeführt werden könnte.
Richtig, das wäre der Punkt gewesen. Oder auch eine Gegenüberstellung. Nur sie war im Krankenhaus, also mussten wir versuchen, eine Wahrlichtbildvorlage zu machen. Also haben wir den Computer gefüttert mit Details des Täters, die sie uns angegeben hatte, und der spuckte dann natürlich ein paar Leute aus, die erkennungsdienstlich behandelt waren, in unseren Akten, in der Datei. Dann haben wir eben entsprechende Bilderchen gehabt, und gleichzeitig haben wir mit ihr versucht, ein Phantombild zu erstellen. Da haben wir einen Kollegen vom Landeskriminalamt, der kommt der hat nur die Aufgabe, landesweit in Nordrhein-Westfalen Phantombilder zu erstellen. Er macht das, glaube ich, noch sogar zusammen mit einem anderen Kollegen. Es gibt viel Arbeit für die Kollegen, mag man nicht glauben, aber der kam dann auch sofort und hat die Geschädigte im Krankenhaus aufgesucht und hat dann versucht, mit ihr ein Phantombild zu machen. Und das dauert nicht mal ein paar Minuten, das dauert einige Stunden und in diesem Fall sogar zwei Tage, weil die Geschädigte eben nach der OP so geschwächt war, dass sie irgendwann gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich muss wieder mich ausruhen. Und ja, Ende vom Lied war, wir haben noch einen Tag warten müssen.
Erklär mal kurz, wie das dann normalerweise so abläuft. Also ich glaube, viele, die stellen sich da so vor, da setzt sich jemand mit einer Leinwand hin und einem Pinsel und dann wird da erklärt, wie der potenziell aussieht, und dann wird da schön erstmal der Pinsel geschwungen, aber tatsächlich auch gerade mittlerweile heutzutage mit den Möglichkeiten ist das ja auch wieder ein bisschen anders. Wie war das denn damals so?
Ja, also ganz früher, ich kann mich noch daran erinnern, es wurden Zeichner engagiert, die haben dann Menschen gezeichnet und das wurde veröffentlicht. Dann hatte man die Möglichkeit, mit so Schiebeschablonen die Augen, die Nasenpartie, der Mund, das Kinn, Haare und so weiter, alles so zu verschieben, dass er irgendwie das menschlich aussehen sollte, aber es war nicht wirklich ein Mensch.
Und ich wollte gerade sagen, die habe ich auch schon mal gesehen, selbst heutzutage mit Computerunterstützung, da hat man wirklich dann fünf so Bilder und denkt so, okay, der könnte wirklich existieren, die anderen, der sieht eher aus wie, weil nicht ein Hummer im Gesicht, der sieht aus wie eine Maus, und der sieht aus wie ein Alien, ne?
Ja, also wirklich, das war schon ganz lustig manchmal, was man da gesehen hat. Und trotzdem hatte man damals schon Erfolge. Ne? So, und das ist ja das Schöne, dass man heute alles per Technik machen kann. Wir haben das über einen Computer vor Ort im Krankenhaus mit ihr gemacht. Ja, der Computer, der hat wahnsinnige Möglichkeiten, einen Menschen auch menschlich aussehen zu lassen. Und was dann am Ende rauskommt, ist ein Foto. Das Foto eines Menschen. Ne? Und das haben wir wirklich. Und das ist jetzt mit der KI wahrscheinlich vielleicht noch besser möglich. Aber es war eben 2000 und das war damals schon super, dass wir sowas hatten. Und ja, dann haben wir gesagt, wenn wir das Phantombild haben, dann müssen wir das veröffentlichen und dann haben wir das auch getan. Aber vorher hatten wir noch die Lichtbildvorlage mit der Geschädigten gemacht. Das läuft so, dass wir, wie gesagt, den Computer füttern mit den Daten, die wir haben, über das Alter, das Aussehen, die Statur, die Haare, Brille, Besonderheiten, Bart, Piercings und ähnliche Dinge mehr. Und wenn die bei uns im Computer gespeichert sind, weil einer Erkennungsdienst nicht behandelt wurde, sind die Daten da drin. Und dann gibt man die ein und dann kommt der Computer und spuckt die aus, die eben da treffen, ne, zutreffend sind. So hat man da auf einem DIN A4-Blatt 9 Bilder, ne, 3 in Reihe und dann noch ein paar andere Blätter und haben diese Lichtbildvorlage im Krankenhaus mit der Geschädigten gemacht. Und sie hat das erste Bild, die erste Seite in der Hand und sagt, tippt auf oben rechts, das ist er. Und den haben wir uns angeguckt und das war ein Mensch, der einige Jahre zuvor wegen eines einfachen Diebstahls, glaube ich, erkennungsdienstlich behandelt worden ist. Und den haben wir uns dann mal natürlich unter die Lupe genommen und jetzt stellten wir fest, der arbeitet in einer Gärtnerei, war auch Gärtner. Wir haben dann das Umfeld von ihm ermittelt und haben dann festgestellt, dass seine Arbeitskollegin in dem Nachbarhaus der Geschädigten wohnt und wir haben erfahren über die Vernehmung der Kollegin von ihm, dass dieser Gärtner eben schon mal da war am Tatort. Wir versuchen ja immer, einen Täter an den Tatort zu bringen, dass wir wissen, entweder eine Spur hinterlassen, dann haben wir sie, aber wenn nicht, dann müssen wir das über Umwege machen und das haben wir auf diesem Weg dann eben versucht.
Und so ein Zufall, ne? Das ist ja auch jetzt nicht so häufig, dass man dann direkt bei jemandem, der ja eigentlich erstmal ursprünglich gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur in der Datei ist, ja, ne? Genau. Und in den ED-Behandlungen vorhanden ist, auch mit dem Tatort in Verbindung gebracht werden kann.
Ja. Ja, und wir haben ja so viele da vom Computer bekommen.
Genau, ja.
Und gleich auf dem ersten Bild zeigt sie auf den ersten oben rechts und fertig aus. Und dann ist er das, ja, den sie meint, der als Täter in Frage kommt. So, dann haben wir ihn am Tatort gehabt, weil er nämlich beim Umzug dieser Kollegin schon mal geholfen hatte. Und dann haben wir ihn auch vom Arbeitsplatz abgeholt. Und ich kann es ja so sagen, wir haben ihn erstmal festgenommen. Wir haben eben den Tatvorwurf gemacht und haben eben gesagt, dass er da von einer Geschädigten erkannt wurde. Und jetzt war das aber einige Jahre her, dass das Foto von ihm im Computer war, aufgenommen wurde und war aber offensichtlich von der Statur her mittlerweile ein bisschen anders. Nämlich nicht mehr so korpulent wie damals, sondern viel schlanker. Und da haben wir gesagt, okay, ist uns erst gar nicht aufgefallen, sondern wir haben eigentlich am Anfang erstmal nur gesagt, okay, wir werden wieder eine erkennungsdienstliche Behandlung machen oder zumindest ein Foto. Wir haben auch wieder so eine Wahllichtbildvorlage gemacht, also auch mehrere Köpfe da drin und jetzt ihn als mutmaßlichen Täter da mit eingepflegt,
so
mit
dem neuen Bild. Aussieht.
Genau, so wie er jetzt aussieht. So, und dann haben wir ihr das vorgelegt, der Geschädigten, und da sagt sie, nee, der ist überhaupt nicht da dabei. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Dann haben wir gesagt, was ist denn mit dem da oben? Nee, würde sie nicht wiedererkennen, das ist der nicht. Ja, der sah ganz anders aus, definitiv. Ja, dann haben wir ihn entlassen und er war heilefroh. Er war eine Nacht bei uns und hat dann am nächsten Morgen, ist er nochmal vernommen worden und dann haben wir erst das Lichtbild nochmal vorgelegt und die Geschädigte hat dann gesagt, das war nicht. Da waren wir natürlich tief enttäuscht, weil wir gedacht haben, jetzt sind wir am Ziel.
Klar.
Leider nein. So, dann hat er in seine Hand alles reingeschrieben. Wir haben nach dem Alibi gefragt, konnte er uns nicht sagen. Aber es war ja auch schon 2 Wochen her. Ne? Und dann hat er da in die Hand alles reingeschrieben, wo er hätte sein können. Und wir haben das alles überprüft. Und der war fix und fertig eigentlich, weil er sagte, ich war es nicht.
Ja, auch nachvollziehbar. Auch
nachvollziehbar war es ja auch nicht. Ja. Und dann kam es dann so, dass wir eben die Presseveröffentlichung gemacht haben. Wir haben ihn natürlich entlassen, muss ich noch vorweg sagen. So, und die Presseveröffentlichung war klar mit dem ersten Phantombild, das wir hatten. Jetzt kommen auch Hinweise. Und wir hatten auch jede Menge Hinweise. Ich glaube, am Anfang waren es 25 Hinweise, die nur auf dieses Phantombild gerichtet waren und Leute so aussehen sollten wie auf dem Phantombild. Wir haben manchmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es ganz anders war. Naja, Ende vom Lied war, es meldete sich eine Frau und las das in der Zeitung und sagte, Mensch, mir ist ja Ähnliches passiert. Ich habe Monate vorher eine ähnliche Situation erlebt und da haben wir sie sofort gebeten, zur Vernehmung zu kommen. Und dann hat sie folgende Geschichte erzählt. Sie wäre in Witten, in der sogenannten Wittener Werkstatt gewesen, bei einer Tanzveranstaltung, nennt sich Tanz über 30. Und sie wäre dann auch so spät in der Nacht, 1-2 Uhr nach Hause gefahren und wäre dann über Bochum-Langdreher, ja, wo ja auch die Frau, die geschädigt worden ist, gewesen ist, dann nach Bochum-Riemke gefahren. Wer sich auskennt, kann das so in etwa nachvollziehen, das sind einige Kilometerchen. Und sie hatte die ganze Zeit einen PKW hinter sich, roter Farbe. Und sie sagte, da ist was nicht in Ordnung. Hatte gleich so ein mulmiges Gefühl, wie sie sagte. Und ja, weil der sich auch komisch verhielt, nämlich der hielt manchmal den Abstand ganz dicht zu ihr, Auto zu Auto, und dann war er mal wieder weg. Und sie hat gemerkt, dass der eigentlich quasi schon neben ihr gestanden hat an einer Ampel und setzte dann zurück das Auto, weil sie links abbiegen wollte, hat er sich auch auf die Linksabbiegerspur gesetzt und hat sie dann x-mal oder lange Kilometer verfolgt. Und der war auch bis zum Schluss noch hinter ihr. Und da hat sie gesagt, mit dem stimmt was nicht und was will der von mir? Und ist dann in die Straße reingefahren, in der sie wohnt, und es war da eine Sackgasse, und hat das Auto rechts an den Fahrbahnrand gestellt, hat darauf gewartet, was passiert, und sie hat sich klein gemacht, in der Hoffnung, dass er sie vielleicht gar nicht sieht und denkt, die ist schon weg. Er ist tatsächlich hinterhergefahren und kam dann auch um die Ecke und fuhr an ihr vorbei. Da ist sie ausgestiegen, rennt über die Straße und zur Haustür. Und in dem Moment sieht sie schon ihn fast neben sich. Und sie schließt noch in aller Hektik die Tür auf und reißt die Tür zu, schmeißt die Tür zu, und in dem Moment steht er direkt daneben. Also sie hat wohl großes Glück gehabt. Sie geht dann eine Etage höher, macht die Flurtür auf und guckt von oben nach unten runter auf die Straße. Da steht er noch vor ihr, guckt noch hoch, und als er sieht, sie ist da oben, dreht er sich um und geht weg. So, und sie sagt, ich bin mir sicher, der sieht nicht nur genauso aus, ich würde ihn nur ein bisschen dicklicher beschreiben, wie er auf dem ersten Phantombild ja auch beschrieben worden ist, und hat dann mit uns ein zweites Phantombild erstellt. Ja, und bei einer Situation, wo so viele Parallelen da sind, um die mal aufzuzählen, wir hatten also zweimal eine Geschädigte, die auch niedergestochen wurde, die verfolgt wurde, die Geschädigten, oder die andere, die eben nur verfolgt wurde, war auch Mitte 30. Beide Frauen sahen hübsch aus. Beide Frauen hatten lange schwarze Haare. Beide Frauen waren schwarz. Beide Frauen waren im Auto unterwegs. Und beide Frauen waren alleine. So. Und beide Frauen waren auf einer Tanzveranstaltung über 30, die eine in Witten, und die andere fährt noch über Langdreher, wo die andere gewesen sein will, und fährt dann nach Riemke. Und das waren so viele Parallelen, dass wir gesagt haben, unser Täter, der sucht sich seine Opfer auf diesen Veranstaltungen aus. Und da haben wir natürlich unsere ersten Maßnahmen dahingehend getroffen und haben dann bei diesen Veranstaltungen dann jedes Mal auch versucht, irgendeinen zu finden, der so aussieht wie unser Phantombild. Aber da sind wir nicht fündig geworden, auf beiden, in beiden Diskotheken nicht. Und ja, dann hatten wir eben auch nach der ersten Veröffentlichung des Phantombildes, muss ich noch einpflegen, einen netten, interessanten Hinweis. Sagen wir es mal so, ich bin zur Dienststelle gekommen, und nachdem das erste Bild veröffentlicht war, und da spricht mich ein Kollege von einem anderen Kommissariat an. Na, Axel, sagt er, habt ihr den Ralf schon festgenommen? Ich sag, was? Was für ein Ralf? Ja, sagt der Ralf von der K-Wache, von der Kriminalwache. Ich sage, wie kommst du denn darauf? Wieso? Ja, da sagt er, der, guck dir mal das Phantombild an. Ist dir das nie aufgefallen? Der sieht doch genauso aus wie der Ralf. Und das ist natürlich der Super-GAU, dass ein Kollege vielleicht irgendwo was gemacht hat, ne, in dieser Richtung, und ein versuchtes Tötungsdelikt. Ja, und dann habe ich das in meiner Truppe erzählt, und ist ganz komisch, noch keinem aufgefallen. Ne? Alle kannten den Ralf, aber keiner hätte jetzt gesagt, das ist der Ralf. Ne? Aber als wir gesagt haben, jetzt gucken wir uns das Phantom nochmal genauer an, dann war klar, oh, die Ähnlichkeit ist frappierend. Und ja, was heißt das? Ja, der Super-GAU wäre natürlich wirklich, wenn ein Kollege sowas gemacht hätte. Und wir haben dann erstmal überprüft, hat er überhaupt an dem Tag gearbeitet? Und siehe da, der war krankgeschrieben. Ne? Mhm. Das wäre natürlich einfach gewesen, dass wir gesagt hätten, wenn er gearbeitet hat, auf der Kawa nachts gearbeitet.
Na klar.
Dann war klar, hat er ein Alibi, ein besseres kannst du gar nicht haben. Hat er aber nicht. Und der war krankgeschrieben. So. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir den Ralf holen. Ne? Geht nicht anders. Und wir haben dann überprüft, ob seine Waffe im Fach liegt. Die lag da Gott sei Dank. Wir durften ja auch die Waffen mit nach Hause nehmen. Mhm. Und dann habe ich natürlich den Leiter der Kripo angesprochen und habe gesagt, wir haben da, gucken Sie selbst, ne, Phantombild, Sie kennen den Ralf. Und ja, was wollt ihr jetzt machen? Ja, ich sage, wir müssen ihn holen und dann müssen wir ihn auf den Stuhl setzen und mal gucken, was er uns zu sagen hat. Ne? Ja, und dann bin ich mit einem Kollegen meiner Dienststelle, also vom KK11, ne, machen auch normale Todesermittlungsverfahren, das wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Ich sage, pass auf, wir beide gehen zu ihm in die Wohnung und die anderen von der MK und noch andere Kollegen, die schreiten ein, sobald wir Hilfe brauchen. Ne? Wenn irgendwas passiert, wer da macht oder aus dem Fenster hüpft oder man weiß es ja nicht, wenn einer in die Enge gedrängt wird, welche Maßnahmen er dann trifft und da müssen wir eben gewappnet sein. Und wir hatten das Handy an, sodass die alles mitkriegten, was wir sprechen. Ja. Die Kommunikation war unten, die Tür hat einer offen gelassen, der sofort reinstürmt. Mhm. Und wir, Michael und ich, wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir dafür sorgen, dass die Tür nicht zugezogen wird, wenn der Ralf da ist und vielleicht durchdreht oder sonst was macht. Und ja, dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass einer an der Tür bleibt und der andere dann eben an der im Flur, wo auch immer, wir kannten die Wörtlichkeit ja auch nicht, dann das macht. So, und was ist? Wir kommen da rein in den Hausflur. Er hat auch aufgedrückt. Er war im Morgenmantel. Er war wirklich krank. Grippe. Wir stehen unten am Treppenansatz und er stand oben und hatte die Tür geöffnet und sieht uns beide. Ne? Ich sehe schon gleich seine Reaktion. Ne? Der wird aschfahl, ne? Und fragt, was wollt ihr denn hier? Also ganz ängstlich. Mhm. Ne? So nach dem Motto, jetzt wissen wir Bescheid.
Ja. Jetzt haben wir.
Mhm. Und ja, wir gehen rein in die Wohnung und ich sage, Ralf, jetzt setz sie erstmal hin. Ja, sagt er, was wollt ihr denn? Was ist denn? Erzähl. Ja, ich sage, du, tut mir leid, aber wir haben keine guten Nachrichten für dich. Ne? Und du merkst es, also die ganze Farbe war aus seinem Gesicht raus. Wir müssen dich mitnehmen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Da guckt er uns an und sagt, oh, Gott sei Dank.
Ja.
Ich habe in dem Moment die Welt nicht mehr verstanden. Da freut sich einer total, dass er wegen eines versuchten Mordes mitgenommen wird.
Ist eher so, ja, Gott sei Dank, endlich habt ihr mich, jetzt muss ich nicht mehr weglaufen.
Nee, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
Vieles vorbei.
Nein, ich habe wirklich gedacht, hier stimmt was nicht. Und ja, dann hat er das aufgeklärt. Er hat uns als Kollegen wahrgenommen, die da unten an der Treppe stehen, als Kollegen des KK11, also die Todesermittlungsfälle bearbeiten und manchmal auch Todesbenachrichtigungen durchführen. Und seine Eltern sind in Urlaub gefahren.
Ja.
Und er befürchtete, jetzt kommen wir und müssen ihm sagen, dass seine Eltern tot sind. Ne? Mhm. Und deshalb ist ihm Stein vom Herzen gefallen, dass er nur wegen versuchten Mordes bei uns
das muss man sich auch erstmal überlegen.
Auf dem Stuhl sitzt.
Und da wusste er, ne?
Ja, im Nachhinein lustig, aber für ihn war es sicherlich einer der schlimmsten Momente seines Lebens.
Ja, na klar.
Ja, und dann hat er gesagt, nee, also das war ich nicht und da könnte er sicher sein, da habe ich nichts mit zu tun. Und ja, dann haben wir auch ein Alibi von ihm gekriegt und wir haben ein Lichtbild von ihm gemacht und haben das der Geschädigten vorgelegt und war klar, sie sagte auch gleich, nee, das war der nicht. Ne? Und,
für ihn die deutlich bessere Alternative.
Die bessere Alternative, ja, aber lieber als versuchter Mörder
zu
gelten, als die Eltern. Irgendwo beim Verkehrsunfall ums Leben kommen zu lassen. Ne?
Ja, klar. Wer schon mal so eine Todesbenachrichtigung überbracht hat, und das ist wahrscheinlich bei den meisten Kolleginnen und Kollegen so, dass man das irgendwann mal machen muss. Das sind ja auch ganz, ganz schlimme Situationen und da geht jeder ein bisschen anders mit um. Und eigentlich hat man meistens, wenn man zu zweit irgendwo vor der Tür steht als Polizeibeamte, oder wenn man sich dann zum Beispiel in Zivil dahin begibt und dann sich aber als Kripo-Beamter ausgibt, hat man meistens genau diese Reaktion. Erstmal, oh mein Gott, was ist passiert? Ne? Hände vor den Mund zusammenschlagen und
Ja, da gehen mir auch einige Bilder durch den Kopf, die man auch nie vergessen wird. Diese Tragik, die da ist, vor allem wenn Kinder betroffen sind. Und das hatte ich einmal. Und da muss ich sagen, hat der Kollege geheult, weil die Tragik eben auch ihn mitgenommen hat. Und ich war kurz davor. Das ist so. Wir hatten also glücklicherweise zu verkünden, dass der Ralf nicht unser Täter ist. Er wurde nicht wiedererkannt. Das war Gott sei Dank so. Ralf war natürlich auch froh, dass er nach Hause durfte und nicht bei uns im Gewahrsam sitzen muss. Naja, und der Leiter der Kripo auch.
Ja, nachvollziehbarerweise wahrscheinlich auch noch einige andere Kollegen drumherum.
Ja, so ist es. Ja, und jetzt hatten wir ja die zweite Geschädigte, um da weiterzumachen. Die zweite Geschädigte hat dann auch ein Phantombild gemacht, wo das Gesicht auch so ein bisschen dicklicher wirkte und das war auch dem Täter näher im Nachhinein. Dann war aber auch klar, wenn wir jetzt zwei Fälle mit so vielen Parallelen haben, dann suchen wir einen Serientäter. Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen, total sympathischer Typ und ja, sagt er, pass auf, wenn du jetzt wirklich vom Serientäter sprichst, dann weißt du, was dir droht. Ne? Mhm. Dann weißt du, dann kommen Hinweise aus ganz Deutschland und dann wirst du das mit deiner Truppe vielleicht gar nicht schaffen, dann brauchst du noch mehr und er sagt, wir wollen das aber. Ne? Und ich habe meine Truppe auch vorher gefragt und alle wollten und haben gesagt, ja, wie kommen wir an den Täter? Nur so. Ne? Also war auch klar, wir müssen da durch und das war auch dann für alle in Ordnung. Und ja, der Staatsanwalt hat das abgesegnet und wir haben dann eine etwas größere Pressekonferenz mit einer entsprechenden Ankündigung gemacht, dass wir den Journalisten schon mal telefonisch gesagt haben, wir suchen einen Serientäter und wir wollen noch ein Phantombild veröffentlichen. Kommt bitte alle und veröffentlicht das auch möglichst weit und groß. Und ja, das haben wir dann getan. Das ist dann auch medial sehr gut angenommen worden, denn jeder Serientäter in der Presse, der ist wichtig für die Medien und dementsprechend verkaufen sie auch sehr viel und das ist ja der Grund, warum sie das machen. Nicht nur. Natürlich wollen sie uns auch helfen, logischerweise. Und das ist eben das Positive am Journalismus, muss ich immer wieder bestätigen. Ich habe tatsächlich mit Journalisten super gute Erfahrungen gesammelt und eben auch, weil sie uns sehr, sehr helfen. In der Aufklärung, so auch hier. Die haben das also weit veröffentlicht und danach haben wir ja aus wirklich ganz Deutschland Hinweise gekriegt, sogar noch darüber hinaus, dass Frauen verfolgt wurden. Und es waren sehr, sehr viele Frauen, die sich gemeldet haben. Und häufig war es auch ein Auto, wo die Farbe rot gewesen sein sollte, wenn sie es überhaupt sagen konnten. Also es ist bei Zeugen nun mal so, wenn man aufgeregt ist, dann hat man die Gedanken nicht bei der Farbe des Autos, beim Kennzeichen und bei den Menschen, die da was Böses wollen, sondern da ist man aufgeregt und da spielen andere Dinge eine Rolle, nämlich man möchte überleben.
Ne? Tunnelblick, ne?
Der Tunnelblick. Und da ist es eben klar, dass wir da nicht die Auskünfte kriegen, aber wie auch immer. So, ja, der erste oder die ersten Hinweise gingen natürlich auf die Bilder ein. Ja, wir haben auch, glaube ich, beide Bilder veröffentlicht. Und dann auch da wieder die Hinweise, dass Personen so aussehen sollten. Manchmal passte es, manchmal nicht. Da muss man mit rechnen. Dann meldete sich eine Frau aus Herdecke. Die hatte berichtet, dass sie verfolgt wurde von einem roten PKW. Und sie hat so eine Schüttelfahrt mit ihm vorgenommen, ist mal schnell gefahren, mal langsam gefahren, hat gewendet und er war immer hinter ihr.
Zu überprüfen auch, ob der sie wirklich verfolgt
oder
sie sich das nur einbildet.
Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, ich halte mal an einer Tankstelle an und fahre davor und gehe rein. Und dann fuhr er an der Tankstelle vorbei und dann ist sie wieder von der Tankstelle losgefahren und siehe da, er war wieder hinter ihr. Dann das gleiche Spielchen an einer Telefonzelle. Sie hat so getan, als hätte sie telefoniert und der fuhr.
Gab es damals noch Telefonzellen?
Die gab es damals noch. Es gibt heute auch noch welche, aber nicht mehr in der Häufigkeit. Ja, dann ist er auch mal links an ihr vorbeigefahren, dann ist er wieder zurückgekommen und immer wieder das gleiche Spielchen. Dann sagt sie, wäre sie wieder weitergefahren und irgendwann wäre er weg gewesen. So, das war die eine. Dann haben wir eine Frau, eine Krankenschwester gehabt, die hat in Hattingen gearbeitet, in einem Krankenhaus. Die berichtete auch eine ganz merkwürdige Geschichte, nämlich die, dass sie aus dem Spätdienst gekommen sei, 22 Uhr etwa Feierabend gehabt und ist nach Hause gefahren und merkte auch, dass hinter ihr einer herfährt mit einem roten Auto und er gestikuliert immer in ihre Richtung. Und das kam ihr spanisch vor. Da hat sie auch aus Angst ihren Freund angerufen oder Ehemann, was auch immer, und unterwegs mit dem Handy telefoniert und hat gesagt, pass mal auf, wenn ich gleich auf den Hof fahre, dann steh doch bitte da, da ist einer hinter mir, ich weiß nicht, was der von mir will. Oh, sagt er, alles klar,
mach ich. Gute Idee auf jeden Fall auch.
Gute Idee. Die hat dann, ja, tatsächlich dann den Hof angefahren, ist darauf und der Freund steht da. Und er kommt auch hinterhergefahren, dieser Mensch. Er steigt aus, sie steigt aus und er sieht, da ist noch ein Mann. Und dann spricht sie ihn an, was er von ihr will. Und er sagt, ich wollte sie die ganze Zeit darauf aufmerksam machen, dass ihr rechter hinterer Reifen platt ist. Und dann gehen alle drei zu dem rechten Reifen hinten und gucken. Und da siehe da, der ist ja gar nicht platt. Da sagt er, ach, tut mir leid, habe ich mich total vertan. Ne, das sah so aus. Ne? So, am nächsten Morgen, ne, fährt weg, am nächsten Morgen will sie wieder zur Arbeit fahren. Und da merkt sie, ein Reifen ist platt. Ne? Blopp, blopp, blopp. Und dann guckt sie tatsächlich, der rechte hintere Reifen ist platt. Sie wechselt den Reifen, der Reifen wird untersucht. Und sie stellt einen winzig kleinen Einstich fest im Reifen und in der Werkstatt hat man das gezeigt und es war klar, möglicherweise hat der was damit zu tun. Wie kommt er auf die Idee? Es war wohl offensichtlich so ein Schleichplatten und sie ist nicht so lange gefahren, dass der die ganze Luft im Nachhinein entweicht. Also war es eben so, dass am nächsten Morgen erst die Luft ganz raus war. Sie fährt dann wieder zur Arbeit und im Krankenhaus berichtet sie davon und dann sagt eine Kollegin von ihr, du, das Gleiche ist mir passiert. Exakt das Gleiche, nur an einem anderen Tag. Und da haben sie gesagt, oh, das ist aber gefährlich, da will einer irgendwie Reifen zerstechen und wir warnen mal lieber die anderen und haben Aushang im Krankenhaus gemacht, da ist einer irgendwo und der versucht Reifen zu zerstechen und wer weiß, was der sonst noch plant.
Ja.
Und man ist auch zur Polizei gegangen, man hat es angezeigt in Hattingen und man hat eine Anzeige erstattet wegen Sachbeschädigung an einem PKW und die Kollegen haben gesagt, ja, wenn da zweimal passiert ist, dann kommt er vielleicht nochmal wieder und man hat sich auf die Lauer gelegt. Als man dann so eine Observation durchgeführt hatte, kam dann ein rotes Auto auf den Parkplatz des Krankenhauses gefahren und blieb stehen. Also keiner stieg aus. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde haben sich die Kollegen gesagt, entweder wartet der auf jemanden, dass er die mitnimmt oder den mitnimmt. Das passiert aber nicht. Dann haben sie gesagt, den überprüfen wir mal. Dann hat man den überprüft und man hat die Personalien festgestellt und man hat ihn wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung in zwei Fällen eben zur Vernehmung gebeten. Man hat ihn vernommen, er hat aber die Tat von sich gewiesen, hat gesagt, er hat damit nichts zu tun, reiner Zufall. Man konnte ihm nichts nachweisen und dementsprechend ist das Verfahren dann auch eingestellt worden. So, das war ein wichtiger Fall. Und wir hatten einen Fall in Dortmund, wo eine Frau auch verfolgt worden ist von einem roten PKW. Und die hat auch etwas ganz Cleveres gemacht. Die ist auch über mehrere Kilometer verfolgt worden. Und die hat sich eine Polizeiwache ausgesucht in Applerbeck. Weiß nicht, gibt es die heute noch? Keine Ahnung.
Ja, die gibt es noch. Genau. Bin ich noch vor zwei Tagen dran vorbeigefahren.
Ja, und sie sagte, sie soll so ein bisschen versteckt liegen, beziehungsweise soll man nicht sofort als Polizeiwache erkennen, wenn man davor steht vielleicht, ja.
Das ist so ein altertümliches Gebäude auf jeden Fall, was so einfach wie ein Reihenhaus in der ganzen Reihe aussieht.
Ja, siehst du. Und Ähnliches sagte sie auch, dass man gar nicht erst so im ersten Blick weiß, das ist ja Polizei da drin. Hat gesagt, da sie sich auskannte, da halte ich jetzt an und dann gehe ich schnell rein und dann sage ich das der Polizei. Ne? So, das hat sie auch getan und die Polizisten haben sofort reagiert, haben gesagt, vielleicht ist er noch hier in der Nähe und da soll es auch eine Sackgasse geben. Gibt sie tatsächlich da in der Umliegung?
Ja, da gibt es mehrere, glaube ich, genau, wenn man da so reinfährt in die Nebenstraßen, ja.
Okay, ja, und das haben sie dann überprüft und die beiden Kollegen rannten sofort raus, als sie die Info kriegten, was da passiert sein soll und gucken, und da war eben kein Auto mehr zu sehen, haben sie gesagt, dann gucken wir doch mal in der Seitenstraße und in der Seitenstraße steht ein roter Opel Astra. Und da sitzt auch einer drin. Der Motor ist warm und dann überprüft man ihn. Und dann fragt man ihn, was er da will. Da sagt er, ja, er kennt sie nie aus. Er ist jetzt erst aus Norddeutschland dazugezogen und wohnt jetzt in Witten oder Wetter. Und ja, er hat sich total verfahren. Und wenn er einer Frau hinterhergefahren ist, dann wäre das reiner Zufall gewesen. Ja, gut. Man hat die Personalien überprüft. Man hat dazu auch was geschrieben. Passiert ist ja nichts. Aber man hatte eben einen Bericht gefertigt über diesen Einsatz, den man ja hatte und dementsprechend lag da papiermäßig was vor. Und jetzt hatten wir Frauen, die verfolgt wurden in verschiedenen Städten. Und wir hatten zweimal eine Person, die angeblich Frauen verfolgt haben soll, aber wo nichts nachgewiesenermaßen mehr passiert ist. Aber wir hatten auch einen Namen. Und wir hatten diesen Jens B. dann eben in beiden Fällen, nämlich in Hattingen, wo die Krankenschwestern verfolgt wurden. Und wir hatten ihn in Dortmund ebenso, wo er eine Frau eben mitten in der Nacht verfolgt hatte. Jetzt hatten wir einen Namen und wir wussten, wo er wohnt. Wir haben uns dann schlau gemacht, wo er arbeitet. Er arbeitete als Computerprogrammierer bei einer großen Firma in Witten. In Wetter hat er gewohnt und es passte auch. Er wohnte tatsächlich da noch nicht so lange, weil er nämlich jobmäßig dahin gezogen ist. Ach so, was ich noch vergessen habe, in Dortmund, wo die Kollegen ihn da im Auto überprüft haben, haben die auch das Auto überprüft. Und im Auto haben sie festgestellt, im Handschuhfach lag ein Messer, im Seitenfach am Fahrer lag ein Messer und in seiner Sporttasche im Kofferraum war auch ein Messer. Man hatte ihn gefragt, wozu er das alles braucht. Ja, zum Umzug. Er war nämlich auch noch Packband, Packpapier und Klebepapier. Klebeband heißt das, glaube ich.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Und wir denken ja nie böse und denken, natürlich das nicht. Ist alles in Ordnung. Und er sagte, auch hier ist alles in Ordnung, denn er wäre umgezogen, dazu hätte er es gebraucht. Na gut, wir hatten kein Beweismittel, um anderes zu beweisen, also auch die Kollegen damals nicht. Und so, also er war für uns einer der Top-Favoriten, die wir hatten. Wir hatten aber nur andere, die auch gut in Frage kamen, teilweise, wo wir auf Personen aufmerksam gemacht wurden, die Sexualstraftäter waren und deswegen verurteilt wurden. Ja, also wir hatten ganz gute und da haben wir uns eine Prioritätenliste gemacht und haben gesagt, die müssen wir alle abarbeiten. Wir hatten, weiß ich nicht, weit über 90 Hinweise auf Personen nach der großen Presseveröffentlichung.
Das ist ja unglaublich viel Arbeit, die alle erstmal durchzugehen und zu überprüfen.
Ne? Ja. Ja, es gibt einige, die sich eben auch wichtig tun wollen. Die hatten wir auch wieder dabei, aber Gott sei Dank waren es ganz, ganz wenige. Und aber auch wirklich Hinweise, wo du sagst, ui, das klingt interessant, das könnte positiv sein. Und dementsprechend haben wir die Liste aufgestellt und er war ganz oben mit dabei, nicht ganz oben. Wir hatten noch einen besseren Favoriten, aber der scheidete dann aus, als wir den überprüft haben. So, und dann sind wir auf den Trichter gekommen, ihn doch mal näher auf den Zahn zu fühlen und wir haben uns überlegt, wie machen wir das taktisch. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, dass wir ihn vielleicht mal vom Arbeitsplatz abholen, dass er gar nicht weiß, dass wir von der Mordkommission sind, wenn er auf uns trifft. Ich hatte schon mal so einen ähnlichen Fall, da hat das positive Auswirkungen gehabt und das haben wir uns dann auch so ausgemalt, haben wir gesagt, okay, wir rufen bei der Firma an und die sollen uns bitte einen Raum zur Verfügung stellen, wo wir uns dann alle aufhalten als Mordkommission, weil wir auch sein Auto sicherstellen wollten. Dann sollte der Mensch zu uns geführt werden, ohne zu wissen, dass wir da sind. Und das haben wir mit der Firmenleitung abgesprochen. Die waren auch einverstanden und haben auch gar nicht viel nachgefragt. Aber ein bisschen wollten sie natürlich wissen. Das, was wir sagen konnten, haben wir gesagt. Und dann haben sie das gemacht, was wir machen wollten. Mhm. So, und dann sitzen wir da in dem großen Raum. Und er wird reingeführt. Und dann sprechen wir ihn an. Guten Tag. Jens B. wird da in den Medien genannt. Wir sind von der Mordkommission und wir hätten Sie gerne mal zu uns zur Dienststelle gebeten und würden auch gerne mal Ihr Auto überprüfen. Sind Sie damit einverstanden? Jo. Kam nur eine kurze Antwort und dann haben wir das Auto mitgenommen, ihn mitgenommen und haben ihn vernommen. Ja, und bei einer Vernehmung eines potenziell Beschuldigten fängt man eigentlich, ja, bei ihm persönlich an. Das heißt, es gibt zur Person einiges zu erfragen, wie er aufgewachsen ist, wo er aufgewachsen ist, welche Schulbildung er hat, wie er sich weitergebildet hat, was für einen Beruf er hat und so weiter und so fort. Also alles so Persönliche, dass man erstmal ins Gespräch kommt.
Ja.
Sagte ich ja eben mal. Und dann irgendwann muss man aber auch zur Sache kommen. Und das heißt, dass man ihn mal fragt, ob er schon mal in Dortmund gewesen ist, seit wann er in Wetter wohnte wie es dazu kam und ob er schon mal Ausflüge gemacht hat, ob er diese Stadt kennt, diese Stadt, nö, kannte alle nicht. Also da, wo er schon mal nachweislich war, auch die Städte kannte er soweit nicht. Und dann haben wir ihn ja natürlich auch so überprüft. Er war bei uns ein unbescholtenes Blatt. Der war so keine Eintragung, kein gar nichts, null. Ja, dann irgendwann, die Vernehmung dauerte. Das haben zwei erfahrene Kollegen gemacht. Das heißt, einer sehr erfahren, der andere war im Bereich organisierte Kriminalität tätig, aber noch nicht so lange. Der war noch relativ jung im Geschäft, mittlerweile im höheren Dienst.
Ein Aufstieg.
Ja, Ja, dann saßen die beiden da in der Vernehmung und so eine Vernehmung, wie gesagt, die dauert nun mal ein paar Stunden. Und wir haben damals noch alles per Computer aufgeschrieben und es waren 7 Stunden mittlerweile. Wir haben einige Pausen gemacht, auch jetzt war wieder eine Pause. Er hat von uns was zu essen und zu trinken gekriegt, das dokumentiert wird bei der Gelegenheit. Und damit er nicht hinterher sagen kann, ich habe fast dehydriert, ich wusste gar nicht mehr, was ich sage, oder aber ich bin viel zu müde, ich kann nichts mehr sagen, was gerne Rechtsanwälte dann nehmen, wenn wir zu lange vernehmen und nicht mal Pause machen, nicht mal was zu essen und zu trinken anbieten.
Wir wieder bei deswegen, Verhältnismäßigkeit, verbotene Vernehmungsmethoden.
Genau, ne? Das soll natürlich nicht passieren. Und wir fragen ihn auch immer, na, sind Sie noch fit? Und das wird dann auch wieder dokumentiert, wir schreiben alles auf. Allerdings haben wir ihn nochmal auf Widersprüche aufmerksam gemacht, ne? Und dass einige Frauen möglicherweise ihn ja auch erkannt haben. Er ist den Frauen gefolgt und da waren Reifen zerstochen und müsste doch irgendwo in Hattingen oder Umgebung gewesen sein. Ja, hat er dann zugegeben. Und was ist mit Dortmund? Da war doch auch eine Frau, da sind sie doch auch im Auto angehalten worden. Ja, und doch, dann war ich dann doch da. Und er merkte also irgendwo, und Luft wir merkten, die Luft wurde dünner. Und dann nach 7 Stunden, der Kollege hat dann mit mir telefoniert und da aus diesen Vernehmungen halte ich mich als MK-Leiter immer raus, das sollen die alleine machen, ich kann nur stören. Ne? Aber abgesprochen haben wir immer, wenn was Wichtiges ist, dann melde dich. Ne? Und dann geht immer einer raus, der eine passt auf. Und dann wird telefoniert und dann weiß ich, was so los ist. Vielleicht muss ich irgendwie mit dem Staatsanwalt was absprechen und dann hatten wir das eben so auf dem Schirm. Ja, Ende vom Lied war, nach 7 Stunden kommt etwas ganz Außergewöhnliches, was ich auch nur einmal, und zwar in diesem Fall, erlebt habe. Der junge Kollege, der ihn auch mitvernommen hatte, der wird von ihm angesprochen. Er guckt ihn an und sagt, ja, ich glaube, ich weiß, was Sie von mir wissen wollen. Der Kollege wird schon hellhörig. Ja, sagt er, ich glaube, ich weiß, dass ihr von mir wissen wollt, ob ich die Frau hier in Bochum niedergestochen habe. Ne? Der Kollege guckt ihn an und sagt, ja. Und er sagt, ja, das war ich. Und jetzt nimm mal einen Zettel und einen Bleistift. Ich habe noch mehr gemacht, das könnt ihr auch noch aufschreiben.
Wow.
Ja, und dann hat er eben zugegeben, dass er eine Frau in Delmenhorst versucht hat, niederzustechen, dass er eine Frau in Emden niedergestochen hat und zwar mit 14 Stichen traktiert hat. Eine Frau in Münster hat er auch niedergestochen mit 7, 8 Stichen und eine Frau in Wuppertal hat er verfolgt und vor der Haustür niedergeschlagen. Er hat da einen Radmutterschlüssel aus seinem Auto genommen. Er hat gesehen, da läuft eine Frau alleine durch die Gegend. Die hat er dann verfolgt, vorher ausgestiegen, aus dem Auto den Radmutterschlüssel genommen und hat die den Radmutterschlüssel in die eine Plastiktüte gepackt, damit das nicht auffällt, wenn er da mit dem Schlüssel, Radmutterschlüssel durch die Gegend läuft und vor der Haustür hat er versucht, sie niederzuschlagen. Er wollte den Kopf treffen, aber sie hat sich in dem Moment gebeugt, um den Schlüssel ins Schlüsselloch zu bringen. Und dann hat er zugeschlagen und hat aber nur die Schulter getroffen. Sie ist in den Flur hineingeflogen, hat um Hilfe gerufen, dann ist er abgehauen. Und was war noch? In Venlo hat er auch versucht, jemanden niederzustechen. Die hat es aber rechtzeitig gemerkt, dass da Böses droht. Und als er sie attackieren wollte, hat sie ihn getreten. Und zwar dahin, wo es den Männern am meisten wehtut. Und dann ist er
verdient davon. Würde ich meinen,
aber möchte ich auch meinen. Mhm. Ja, diese Taten hat er uns dann im Nachhinein detailliert geschildert. Und ja, das waren also auch Taten, wo die Opfer eigentlich auch hätten sterben müssen, eigentlich aufgrund der Verletzungen, aber glücklicherweise alle überlebt haben. Mhm. Die Taten im Einzelnen, Delmenhorst, da hat er eine Frau gesehen, die alleine im Auto zu einem Parkplatz gefahren ist. Sie wollte da parken, er stieg hinzu und wollte sie attackieren und sie hat dann erst laut gehupt und hat dann die Flucht ergriffen, dann ist er auch geflohen. Und dann in Emden, das war eine Barfrau, die hat er verfolgt, die mit dem Auto zu ihrer Wohnung gefahren ist. Das war so ein, ja, ich hätte beinahe gesagt, so ein Plattenbau, also Mehrfamilienhäuser in Reihe und ein riesengroßer Parkplatz davor. Und sie hat das Auto auf dem Parkplatz abgestellt und geht dann in Richtung Haustür. Und er hinterher, Auto auch abgestellt und an der Haustür sticht er sie nieder. Er hat das Messer in den Brustkorb gestochen, x-mal. Und der Operateur hat hinterher gesagt, er hat nicht nur in den Brustkorb hineingestochen, sondern auch in dem das Messer drin ist im Körper, hat er es auch noch gedreht. Und die Frau hat 14 Stichverletzungen davon getragen, teilweise Abwehrverletzungen, aber hauptsächlich im Brust- und Bauchbereich Stiche. Und sie hat noch soeben geschafft, auf eine Klingel zu drücken und hat dann ihren Lebensgefährten rausgeholt, der dann die Rettungskräfte alarmiert hat. Und sie hat tatsächlich irre Glück gehabt, dass sie das überleben konnte. Das grenzt ja wirklich an ein Wunder. Das ist ein Wunder, ja. Und ja, in Bochum der Fall ist ja klar, mit den 3 Stichen in den Rücken. Und in Münster hatte auch eine Frau verfolgt, das war eine junge Studentin, die zum Studentenwohnheim ging und im Windfang hat er sie attackiert. Auch die hatte Glück gehabt, denn gleich beim ersten Stichversuch hat er sie zwar getroffen, aber sie ist dann gleich nach hinten gefallen und auf die Erde gefallen, hat sich dann mit Händen und Füßen gewehrt. Deshalb hat sie die meisten Stiche auch in die Arme abbekommen oder in die Beine, aber auch am Brustkorb getroffen. Und ja, Venlo habe ich schon, glaube ich, gesagt und Wuppertal auch. Und ja, dann haben wir sie alle. Die hat er uns dazugegeben. Und krass. Ja, sehr krass. Und ja, dieser Fall quasi beschäftigt mich bis heute, denn wir haben auch damals den Auftrag vom Staatsanwalt erhalten, dass wir ab seinem 14. Lebensjahr, also ab Strafmündigkeit, Schuldfähigkeit, eben zu ermitteln, wo ist er denn überall gewesen und wo gibt es Fälle, die in ähnlicher Form von ihm auch begangen worden sein könnten. So, Fälle, wie wir festgestellt haben, waren ja identisch, ne? Im Modus operandi, sprich in der Begehungsweise, war es immer so, dass eine Frau alleine sein musste. Eine Frau musste mit dem Auto zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. Die in Venlo war mit dem Fahrrad erst unterwegs und ist dann den Rest zu Fuß gegangen, da hat er sie verfolgt. Das war wichtig und er hat sie attackiert, immer kurz vor der Haustür. Und das war in diesen 6 Fällen oder 5 Fällen der Fall. In einem Fall nicht, wo er eben ins Auto gestiegen ist. In den meisten Fällen hat er ein Messer benutzt und in einem Fall hat er einen Radmutterschlüssel benutzt. Und das war ja auch so, dass ja Serientäter auch immer wieder eine neue Fantasie entwickeln, vielleicht auch dann was Neues ausprobieren wollen und das dann in der Realität erleben möchten. Das ist ja der Punkt. Und dass nicht immer nur alles identisch ist, ist auch klar. Also haben wir dann Fälle gesucht, wo aber so viele Ähnlichkeiten da waren. Da haben wir einige gehabt. Wir hatten in Sögel, er kam ja aus dem Bereich Nordhorn und Sögel ist ein kleines Dorf, was nicht weit weg ist. Es gab da immer so Festivitäten der verschiedensten Art, Feuerwehrfeste oder ähnliches. Und da ist eine junge Frau nachts getötet worden, lag auf dem abgemähten Kornfeld, aber nackt und ist mit ihrem BH, eigenem BH, ermordet worden, erdrosselt worden. Und ja, da hatten wir schon gesagt, ja, ist wenigstens ein Tatortbezug. Die Art ist jetzt anders, aber die Frau war mit Sicherheit alleine, also hätte das auch sein können, hat er abgewiesen. War er nicht, sagt er. Und dann war ein Fall in Lüneburg, auch in Norddeutschland. Und in Lüneburg ist ein junges Mädchen, 16 Jahre alt, spätabends nach Hause gekommen. Und man hat sie vorgefunden auf dem Weg zur Haustür und auch ermordet, auch mit Messerstichen in den Rücken. Und da hatte man aber in Lüneburg einen Tatverdächtigen. Die Kollegen haben sich da auf diesen Menschen so versteift, dass sie ja vielleicht den Blick nach außen nicht so unbedingt hatten. Und der Täter ist aber nicht aus Mangel an Beweisen, sondern wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden, was die Kollegen am Telefon nicht wahrhaben wollten. Denn ich wollte von denen die Akte haben, habe gesagt, schickt mir doch mal die Akte. Nö, haben sie mir nicht geschickt. Da haben wir gesagt, okay, dann eben nicht. Dann fragen wir eben die Staatsanwaltschaft und gucken da mal nach. Denn die Staatsanwaltschaft hat ja auch noch eine Zweitschrift und oder das Original besser gesagt. Und
die waren so überzeugt von der Schuld ihres Täters, so, dass sie gar nicht euch die Möglichkeit geben wollten, das mit jemand anderem in Verbindung zu bringen.
Ja, absoluter Fehler, denn unser Auftrag lautet, nicht nur die belastenden Dinge zu überprüfen und festzustellen, sondern auch das, was einen Täter entlastet. Natürlich, und das haben sie eigentlich außer Acht gelassen. Das steht so im Gesetz und deshalb sollte man das berücksichtigen und das machen wir eigentlich auch und dann machen wir eben nicht diesen gravierenden Fehler, muss ich sagen. Und da merkte man auch, wie pikiert die waren, als wir die Akte haben wollten und der Staatsanwalt hat sie uns aber geschickt und da haben wir dann eben genau solche Parallelen vorgefunden. Und da haben wir gesagt, das muss er gewesen sein. Ne? Und mit dem Fall bin ich noch nicht ganz fertig, denn wir haben ihn ja dann in Untersuchungshaft gebracht. Und wir haben auch immer wieder Vernehmungstermine mit ihm vereinbart. Wir hatten ja da die erste Vernehmung. Am nächsten Tag saß er ja noch bei uns im Gewahrsam. Und dann haben wir ihn nochmal hochgeholt und haben ihn zu den Einzelheiten der Tat nochmal befragt. Es war nach 7 Stunden, kann man sich ja vorstellen, ist man ja irgendwo platt. Und wir wollten ja nicht den Vorwurf vom Rechtsanwalt dann irgendwann hören. Klar. Warum habt ihr ihn so lange vernommen? Und dann haben wir ihn nur mal die wichtigen Dinge, Details, die auch passen mussten, und die passten alle, überprüft. Und das haben wir dann aufgenommen. Das stand dann erstmal schon mal fest, das war schon mal wichtig, hat er alles unterschrieben, und dann am nächsten Tag haben wir die Details der einzelnen Taten abgefragt. Da sind wir auch an einem Tag nicht mit fertig geworden. Er ist zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt worden und in Untersuchungshaft gegangen, und wir haben dann gleich mit ihm fast wöchentlich einen Termin vereinbart, und er kam dann immer zu uns. Wir haben ihn abgeholt aus der JVA Bochum und haben dann auch ein gesichertes Auto gehabt. Wir haben eine Ausfahrt mal mit ihm gemacht nach Wuppertal, weil der Tatort war nicht verifiziert. Den hat er uns aber zeigen können, und dann haben wir auch die Tat gefunden. Die ist auch wieder juristisch anders abgearbeitet worden als versuchte Körperverletzung und einfache. Man wusste ja gar nicht, was da passiert ist. Sie hatte nur die Schulter fürchterlich geprellt und fast die Schulter gebrochen. Und haben wir versucht, mit ihm immer ins Gespräch zu kommen und drin zu bleiben. Und das war dann immer in den Vernehmungen so. Und wir haben dann alles aufgearbeitet, was aufzuarbeiten war. Und auch da, wo er seit seiner Kindheit gewesen sein will und was weiß ich, mussten wir alles überprüfen. Und er war immer froh, bei uns zu sein. Er hat sich gefreut, wieder aus dem Knastalltag raus und mal was anderes zu essen. Ich habe ihm immer Currywurst-Pommes besorgt mit Mayo. Da war er immer heilefroh. Das war für ihn Highlight. Und
Sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang.
So,
ne?
Ja, genau. Wir haben natürlich auch über Sachen gesprochen, so in sein Privatleben, ohne es aufzuschreiben, was nicht wichtig war, haben wir natürlich weggelassen. Und wenn was wichtig war, haben wir gesagt, okay, dann müssen wir nochmal verschriftlichen. Er war total einverstanden. Das hat ihm alles richtig gut gefallen bei uns. Er hat auch keine Dummheiten gemacht, keine Fluchtversuche oder ähnliches. Wir haben da schön aufgepasst. Und dann haben wir irgendwann die einzelnen Fälle, die wir in Betracht gezogen haben, wo er vielleicht auch was gemacht haben könnte, haben wir ihn angesprochen. Und wie gesagt, Sögel, hat er gesagt, nö, da war ich nicht. Nee, das ist ja Nachbardorf, aber nee, habe ich nichts mit zu tun, und wirkte auch total sicher. Und dann kam der Fall Lüneburg auf den Tisch. Und da merkte man auf einmal, was ist nun los? Ne? Er wird ja ganz nervös. Dieses subjektive Unrechtselement war deutlich sichtbar. Er wurde puterrot. Ja. Er konnte den Blickkontakt zu den Kollegen nicht mehr halten. Der Adamsapfel ging immer rauf und runter. Typisches Anzeichen, ich kenne mehr. Und dann haben wir ihn gefragt, was ist denn los? Ne? Und hier ist doch genau die gleiche Begehungsweise, wie du das in den anderen Fällen doch auch zugegeben hast. Und dieses Mädchen war getötet worden. Und es war 16 Jahre jung.
Bisher waren ja auch keine Tötungen, also keine vollendeten Tötungen mit dabei. Ne?
Ja, genau. Ah. Und dann haben wir gesagt, die ist ja auch vor der Haustür niedergestochen worden. Nö, sagt er, das stimmt doch gar nicht. Die ist ja 50, 60 Meter davor.
Aha.
Getötet worden. Und da haben wir natürlich erstmal große Augen gekriegt. Und da haben wir ihn gefragt, woher weiß er das denn? Ja, er hat es in der Zeitung gelesen. Ne? Wir hatten natürlich auch die Zeitungsberichte und haben überprüft, natürlich, ja, stand drin.
Ja, scheiße, das ist ja so ein typischer Fall von, wo man sagt, okay, Täterwissen, das kann eigentlich nur er wissen, wurde eigentlich nie veröffentlicht. Mhm. Dann hat man wieder auch diesen Übertrag zu Journalismus und was, wie, wo, ne, irgendwie veröffentlicht wurde.
Ja,
aber gut. Das wäre natürlich schön gewesen.
Ja, wenn andere Leute das gesehen haben, wo ein Leichnam liegt, dann spricht sich das ja auch rum. Wenn ein Journalist rausgeht und seine Ermittlungen anstellt, dann fragt er vielleicht die Anwohner und dann sagen die, ja, die hat hier gelegen. Dann weiß er auch, dass sie 50, 60 Meter entfernt, da steht es da drin. Das kann man nicht verhindern. Deshalb sind solche Sachen auch zu veröffentlichen, auch von uns aus. Aber Täterwissen ist, wie habe ich was gemacht und wo genau und wer ist abgelegt worden, wie. Und naja, das sind so Dinge, die eben nur ein Täter wissen kann. Ja, und da waren wir natürlich erstmal in der Hoffnung, da gibt er uns noch was zu, aber das tat er nicht. Mhm. Und das war natürlich etwas ganz Besonderes, und ich sagte ja, ich bin damit noch nicht fertig. Ein Kollege von meiner alten Dienststelle vom KK11, der hat den Weg eingeschlagen Richtung OFA, operative Fallanalyse beim LKA. Der ist mittlerweile ausgebildeter Gutachter.
Sehr spannend. Auch das, was vielleicht OFA, ne, ist ja das, wie es hier in Deutschland heißt und wie die professionelle Bezeichnung ist. Mhm. Viele kennen das so, was natürlich nicht der richtige Begriff ist, aber unter Profiler oder das, was gemeinhin so die Profiler machen. Ja. In Deutschland ist es eben die OFA. Ne?
Ja, OFA. Die Tatortanalyse. Analyse, die betreiben die und deshalb erklären die, was der Täter warum am Tatort gemacht hat und warum dieser Tatort, warum diese Frau, warum der Weg oder, das erklärt er dann alles und das ist natürlich auch das total Spannende an solchen Fällen. Und ja, wie gesagt, ich bin damit noch nicht fertig. Ich muss unbedingt diesen Kollegen nochmal ansprechen und vielleicht können wir, wenn wir uns wieder treffen sollten, irgendwann einmal dann auch nochmal darüber sprechen, was der Kollege dazu sagen
hat. Sehr gerne, ja.
Ich bin ganz heiß hinterher, den Kollegen zu sprechen. Und glücklicherweise kenne ich seine Ehefrau, die war bei mir Sachbearbeiterin auf der Pressestelle. Mhm. Und wir haben noch ab und zu auf der Pressestelle, dann bin ich auch nochmal eingeladen, dann auch nochmal Kontakt. Und da sagt sie mir immer, warum rufst du den Norm nicht an? Ne? Der wartet auf deinen Anruf. Ja, ne? Ja, mache ich bald. Ich habe immer wieder was vor. So, ja, also da bin ich noch nicht mit fertig und vielleicht kann man da noch was machen. Und ich hatte mit dem Leiter der UFA noch gesprochen im Jahr 2000 schon, weil die Dienststelle hat sich damals da aufgebaut. Mhm. Und als wir den Täter noch nicht hatten, habe ich den Leiter angerufen, der sagte mir, pass mal auf, wir sind noch im Aufbau. Wir haben noch nicht mit einem Täter gesprochen, wir haben noch nicht eine Analyse gemacht, wir haben noch nichts. Wenn du einen hast, dann melde dich doch bitte bei mir und dann sag mir Bescheid und schick mir die Akte. Ne, und das habe ich dann gemacht. Wir hatten nach 5 Wochen eben den Erfolg, den Täter. Und dann haben wir die Akte, als wir die fertig hatten, ihm auch zugeschickt. Und der hat sich sehr darüber gefreut. Und auch der Aktenaufbau hat ihm gefallen. Da freue ich mich dann wieder drüber. Mhm. Und ja, dass eben alles übersichtlich ist und Vermerke eben entsprechend da sind. Ja, Besonderheiten. Das war natürlich der absolute Punkt, wo ich sage, Mensch, der hat auch noch das Mädchen umgebracht und warum geht er da nicht dran? Ich bin mir ziemlich sicher, er hätte vielleicht auch mit uns gar nicht darüber gesprochen, wenn er gewusst hätte, was ihm droht. Mhm. Er hat in einer Vernehmung mal gesagt, dass, oder nee, anders gesagt, er hat uns gefragt, was erwartet ihn wohl, wenn er jetzt ja alles auf den Tisch gelegt hat, was erwartet ihn da wohl? So strafmäßig, von der Strafzumessung. Da haben die Kollegen gesagt, wir sind keine Richter, wir können dir das nicht sagen, aber auf versuchten Mord, ne, da kann man im Buch nachlesen, steht das und dementsprechend musst du damit rechnen, dass vielleicht eine Strafe kommt. Und da hat man zurückgefragt, was meinst du denn, ne, wie lange du da inhaftiert bist? Ne? Und da sagt er, ja, so 6-7 Jahre werde ich wohl sitzen müssen. Und wenn er gewusst hätte, dass er vielleicht heute noch sitzt, dann hätte er das wohl nicht getan. Aber gut, wir haben eben auch manchmal das Glück und das brauchst du dazu. Aber vielleicht hat er auch gemerkt, dass mit ihm was nicht stimmt und er nun mal anders tickt als andere Normalmenschen in seiner Fantasie. Da dreht sich was, was wir nicht nachvollziehen können. Und dementsprechend hat er vielleicht gesagt, dann wird mir vielleicht geholfen. Das gibt's ja auch.
Mhm, ja, tatsächlich.
Ja gut, also Besonderheiten haben wir ja verschiedene gehabt in diesem Fall. Das war eine, dass ich meine, er hat tatsächlich auch dieses jetzt 16-jährige Mädchen umgebracht und beim Fall in Münster, wo er eben die Frau mit 7-8 Stichen niedergestochen hat, im Windfang die Studentin, da ist er dann als er vom Tatort wegrannte, in sein Auto gestiegen und wollte über die A43 wieder in Richtung Ruhrgebiet fahren von Münster und er hat gemerkt, er hat sich selber verletzt. Ja. Ne? Und das ist ja nicht unüblich, das haben wir ja häufiger, dass einer, der mit dem Messer auf einen anderen Menschen einsticht, im Messer abrutscht, Blut ist glitschig, die Hand ist vielleicht auch voller Schweiß in der Nervosität und es kann auch sein, dass ein Messer mal am Knochen abprallt und dann sticht man sich selber, weil man abrutscht am Messer und dann Stichverletzungen an der Hand sind natürlich auch stark blutend und das ist bei ihm passiert, sagt er uns. Dann hat er gesagt, ich muss anhalten, ich muss mir das verbinden. Hat einen Parkplatz aufgesucht, wo eben nur ein Toilettenhäuschen ist. Und da war auch keiner weit und breit zu sehen, kein Auto, nix. Und er ist dann ausgestiegen, gerannt in das Häuschen und hat dann versucht, sich mit Wasser zu säubern. Das Wasser sprudelte leider nicht für ihn und dann hat er sich wenigstens mit so ein bisschen Toilettenpapier die Wunde eben abgetupft und dann hat er gehofft, dass auf der Damentoilette was ist. Da war aber auch nichts und da lief das Wasser nicht, aber Toilettenpapier konnte er da auch nehmen und hat sich dann wenigstens so die Hand verbunden. Und als er da wieder rauskam, es dauerte ja ein bisschen, ne, und er hatte Auto offen gelassen, war ja keiner da und Schlüssel steckte. Was hat er da gemacht? Er guckt nach draußen und siehe da, das Auto ist weg. Ja, da hat ein Dieb sein Auto geklaut. Und da war natürlich bei ihm die Panik groß. Denn was konnte er machen oder nicht machen? Er konnte auf keinen Fall zur Polizei gehen und zu sagen, dass sein Auto gestohlen wurde. Wenn die Polizei sein Auto irgendwo findet, dann wird sie feststellen, da ist ja viel Blut, ne? Und wem gehört das wohl? Und wenn da, und er hatte das Messer im Fußraum
auch noch Tatwaffe da vorhanden, also
liegen lassen. Also haben wir auch das Blut vom Opfer und dann ist die Verbindung zwischen ihm und, weil am Messer ja auch seine DNA ist,
ja, sicher,
ganz schnell hergestellt und dann kann er sagen, das ist nicht gut. Also gerät er in Panik. Er rannte dann im Parkplatz hin und her, hatte geguckt, ob das Auto irgendwo noch zu sehen war, aber das hat nochmal etwas länger gedauert im Toilettenhäuschen und dann war da noch so ein Ziehweg, so ein Wirtschaftsweg, Feldweg und dann ist er da reingerannt und nach 300 Metern, 400 Metern sieht er da sein Auto stehen. Mit Schlüssel, mit allem drum und dran. Er natürlich heilefroh und jetzt muss man sich in die Situation des Diebes hineinversetzen. Der will ein Auto klauen und fährt damit davon und sieht dann auf einmal ein Messer unten im Fond und oder im Fußraum und das ganze Lenkrad ist voller Blut und er denkt sich sicherlich, was ist hier passiert?
Das erklären wir bei der nächsten Verkehrskontrolle, wenn er dann von den Kollegen angehalten wird, ne?
So. Ne? Ja. Da glaubt ihm keiner, ne? Dass er mit der Tat nicht in Verbindung steht. Ende vom Lied war, der hat es auch irgendwo stehen lassen und unser Dieb ist dann wieder zurückgefahren auf die Autobahn und dann nach Hause.
Unglaublich. Auch je mehr du davon erzählst, also ich meine, natürlich sind die Umstände sehr tragisch und natürlich kann man das jetzt in keinster Weise irgendwie verharmlosen, will ich auch gar nicht. Mhm. Aber je mehr man von diesem Täter hört und auch von seinem MO und auch von den einzelnen Vorfällen, so wie das jetzt, kann man so eine gewisse Unfähigkeit dieser Person jetzt auch nicht so von der Hand weisen, ne? Also von etlichen Tötungsdelikten, die er versucht hat, keins geglückt hat, Gott sei Dank natürlich.
Ja, wer weiß.
Ne? Ja, genau, also ja, potenziell dann vielleicht das eine, wo jetzt noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, aber extrem viele Versuche, die zumindest nicht geglückt sind und auch grundsätzlich so die Art und Weise, wie er versucht hat, irgendwelche Sachen dann zu vertuschen und es dann auch nicht so wirklich funktioniert hat und das ist ja wirklich fast wie in so einem Loriot-Sketch, so nach und nach, was da so erzählt. Wie gesagt, wäre es nicht so tragisch und wäre es nicht so schlimm, die einzelnen Taten, ne?
Aber man muss dazu sagen, er ist ein hochintelligenter Mensch. Mhm. Also Programmierer wird man ja nicht einfach so, da muss man schon Ahnung haben. Und auch so, vom Intellekt her war er eigentlich ein cleverer Bursche. Und
hat sich auch oft geschafft, sich wieder rauszureden und wurde ja tatsächlich auch sehr häufig sogar mit der Polizei konfrontiert. Mhm. Aber hat es trotzdem immer wieder geschafft, das Ganze irgendwie von sich zu schieben. Ne?
Ja, und vielleicht war das auch so eine Art Spiel. Ne? So, ich habe die Macht. Ja. Ne? Und das ist ja bei Serientätern eigentlich immer der Fall, Macht zu haben über Frauen oder über auch Polizei. Und da haben wir ja genug Fälle, wo das eben auch ausgespielt wird, die Macht, die ich habe. Und das sagte er ja auch, ne? Als er da weggefahren ist hier in Bochum, da sind ihm Polizeifahrzeuge mit Blaulicht entgegengekommen. Ne? Und er fühlte sich ja sicher, ich war der Täter, ne? Ihr fahrt an mir vorbei. Ne? Auch dieses Gefühl der Macht auch wieder präsent.
Kontrolle, ne? Die zu Kontrolle, haben über die ganze Situation, die Umstände, ja.
Ihr kriegt mich sowieso nicht. Und ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Ja, was haben wir noch an Besonderheiten? Wir hatten ja die Frau in Emden und die aus Emden hat gesagt, die kam eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aus Schwerte. Die hat gesagt, hier will einer mir was Böses und ich weiß nicht wer und vielleicht kommt er wieder. Und hat gesagt, in Emden fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich fahre zurück und ich wohne wieder da, wo ich früher gewohnt habe, in Schwerte. Das macht sie auch und unser Täter wohnte ja quasi in Wetter und Schwerte und Wetter sind nicht weit voneinander entfernt. Und was passiert noch? Eine ihrer Freundinnen wird auch von ihm verfolgt. Höchstwahrscheinlich war er das.
Ja.
Ne? Die kam nämlich auch zu uns und hat gesagt, und meiner Freundin ist das in Emden passiert oder was auch immer. Und dann kam das so dann raus. Ja, das war das. Und wir hatten ja den Gärtner, den haben wir ja zweimal festgenommen. Habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt. Sorry. Aber wir hatten ja noch die zweite Geschädigte. Und als sie uns das zweite Phantombild lieferte, haben wir gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt unseren Gärtner mal holen, damit wir eine Gegenüberstellung machen können. Eine Gegenüberstellung wie im Film quasi, dass eben mehrere Personen in Reihe und Glied stehen. Jeder kriegt eine Nummer und im Nebenraum steht jemand und guckt durch einen venezianischen Spiegel in den Raum hinein. Der andere Seite ist ein tatsächlicher Spiegel und kann nicht gucken, wer da jetzt ihn beguckt. Und dann muss die Geschädigte sagen, wer es war. Und so haben wir gesagt, jetzt warten wir, bis die Frau aus dem Krankenhaus ist und die soll dann mit das Gleiche machen. Und das haben wir dann mit beiden Geschädigten in Anführungszeichen gemacht. Die eine, die niedergestochen wurde, genauso wie die andere, die eben nur verfolgt wurde, glücklicherweise. Und beide haben unabhängig voneinander, sind ja nicht zusammen im Raum, sondern unabhängig voneinander auf diesen Gärtner gezeigt und haben gesagt, zu 90% ist er's. Und dann haben wir uns den Gärtner wieder zur Brust genommen und haben den Gärtner wieder vernommen und haben ihm gesagt, pass mal auf, beide Geschädigten haben gesagt, zu 90%. Mhm. Ne, obwohl er jetzt wieder schlanker wirkte, haben sie wieder auf ihn gezeigt. Ne? Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? 90% sind ja nicht 100%. 100% war ja einfach, aber das war es ja nicht. Und der Gärtner hat gesagt, als er wieder den Vorwurf hörte, er wird schon wieder von den Frauen erkannt, hat mit seinem Leben abgeschlossen, hat tatsächlich in der Vernehmung gesagt, hör mal, ich weiß, jetzt werdet ihr mich lebenlang wegsperren, aber ich war es nicht. Ne? Und ja, und wir haben gesagt, nee, 90%, das können wir nicht machen. Und auch der Staatsanwalt hat abgelehnt und hat gesagt, nee, den werden wir nicht wieder einsperren und das bringt nichts. Und außerdem ist ja der Punkt, wenn einer schon mal zu 90% wiedererkannt wurde, auf einem anderen Bild gar nicht, dann ist das nicht unbedingt glücklich für die Beweislage und beweist eigentlich gar nichts. Und jeder Rechtsanwalt pflückt dir das auseinander und dann war es das. Klar. Und das wollten wir sowieso nicht. Und wenn, dann müssen wir das anderweitig beweisen, dass das gewesen sein soll. Konnten wir aber nicht. Ja, und dann haben wir ihm gesagt, okay, er kommt wieder raus. Da hat er erstmal die Welt nicht verstanden. Er hat wirklich mit dem Leben abgeschlossen. Ne? Und dann hat er noch im Rausgehen sagt er noch zu uns, also wenn ihr den richtigen habt, ne, dann stelle ich euch eine Kiste Bier dahin. Ne? Mhm. Ja, ich sag, mach, dass du davon kommst. Ja, und ward nicht mehr gesehen. Ja, und irgendwann stand in der Zeitung tatsächlich, dass der Täter ermittelt war und wir haben eine große Pressekonferenz gemacht und das war alles ganz gut. Und es geht irgendwann die Tür zu meinem Büro auf, da steht der Gärtner im Raum mit einer Kiste Bier in der Hand, stellt die auf den Tisch und rennt weg. Nicht auf den Tisch, auf die Erde und rennt weg. Ich weiß gar nicht, wie der durch das ganze Präsidium mit der Kiste Bier gekommen ist. Nicht nachvollziehbar, aber er hat es irgendwie hingekriegt. Ne? Ja, das war auch noch so ein kleiner lustiger Touch. Witzig, am Rande. Ja. Und ja,
super.
Das war quasi die Geschichte. Vielleicht noch etwas. Wir haben ja auch versucht, ihn dahingehend zu sprechen, warum er das Ganze macht. Also das Motiv, das spielt ja auch für mich immer eine ganz große Rolle, wenn es nicht das A und O ist. Und da wollte er nicht dran. Also mit uns hat er über das Motiv nicht gesprochen. Er wurde in der Zeitung, in den Medien als Frauenjäger bezeichnet, weil er irgendwann einmal dem Psychologen erzählt hat, dass er dieses Machtgefühl haben wollte über Leben und Tod, das Machtgefühl über Frauen auch zu sehen, die Angst, die Frauen haben, gerade wenn er zusticht, ne, diese panische Angst, das ist für ihn das, was ihn sexuell antreibt. Und dann hätte er sich dann auch nachts, wenn er unruhig wurde, dann auf den Weg gemacht und ist kilometerweit durch die Gegend gefahren und hat nur Frauen gesucht, die eben ja nachts alleine unterwegs waren, ob im Auto, Fahrrad oder zu Fuß, spielte ihn für ihn keine Rolle. Auch spielte für ihn keine Rolle, wie die aussieht. Alter gab es auch keine Begrenzung oder sonst wie, es war völlig egal. Und ja, das hatten wir erst vermutet, aber das war ja dann am Ende unwichtig.
Aber nur Zufall durch die ersten beiden Fälle, die bekannt
wurden. Definitiv der Zufall. Mhm. Und dann ist er, hat er mal was gemacht und dann hat er mal wieder was nicht gemacht. Und ja, das war eben sein Machtgefühl, das auszuleben. Und wenn er nichts gemacht hat oder wie auch immer, ist er dann nach Hause gefahren. Am nächsten Tag hat er seine Arbeit gemacht und ja, das war für ihn quasi der Alltag. Und er hat eben eine zweigeteilte Persönlichkeit. Die eine, die man sehen konnte, die man erleben durfte. Mhm. Und die andere eben, die er dann ausgelebt hat, wenn er dann sein Unwesen getrieben hat. Und das haben ja auch die Freunde und Freundinnen von ihm erzählt, dass sie ihm sowas nie zugetraut hätten. Das hat uns die Geschädigte erzählt, die niedergestochen wurde in Bochum. Die hat gesagt, er sah aus wie ein Milchbubi. Und wie sieht ein Milchbubi aus? Der kann keiner Fliege was zuleide tun. Und ja, das war dann so. Ja, dieses Machtgefühl. Und er sagte, er wäre manchmal 400 Kilometer in einer Nacht durch die Gegend gefahren. Ne? Also da kann man sich den Radius mal vorstellen.
Ist ja aber den er von da, Deutschland quer durch, ne?
Ja.
So ungefähr.
Ja, wir haben ja auch aus den Nachbarländern Taten bekommen, wo er möglicherweise auch was gemacht haben könnte, aber da ist er ja nie dran gegangen. Und wir konnten froh sein, dass wir es überhaupt geklärt haben, denn ich bin mir sicher, unter den Umständen, die er, wenn er die gekannt hätte, dass er eben länger als 20 Jahre sitzt, hätte das, glaube ich, nie gesagt. Mhm. Aber gut, wir haben den Weg zu ihm gefunden, den Draht zu ihm, und das war entscheidend. Und er war ein Sensibelchen, und wenn man mal die Stimme erhoben hatte, dann hat er sofort abgeblockt und hat gesagt, so nicht. Ne? Also muss man wirklich, also das war einmal der Fall, wo man auf einen Widerspruch angesprochen hat und der Kollege wurde lauter. In seiner Stimmlage etwas anders, und da hat er gesagt, nee, sofort abgeblockt, so nicht. Bumm. Also auch Kollege sofort wieder runtergefahren, alles gut, Kontrolle. Macht. Mhm. Genau so. Ich bestimme, wie ihr mich vernehmt, nicht ihr. Mhm. Ja, genau das ist es.
Aber auch da dann natürlich wieder wichtig, ihm das Gefühl zu geben, dass er die Kontrolle hat. Ne? Grundsätzlich sowieso auch so ein Ding. Also selbst bei Zeugen, die jetzt nichts Böses wollen oder was, ist es eher sehr wichtig für den Menschen, das Gefühl zu haben, die Kontrolle behalten zu können und selbst so ein bisschen bestimmen zu können, wie schnell, was erzähle ich jetzt und wie sind die Umstände.
Ja,
ne?
Ja, auch mit Gefühl, auch mit Tätern. Mhm. Ne? Dass man eben auch seine Situation versucht, irgendwie zu verstehen, auch wenn es schwerfällt oder gar nicht möglich ist, aber irgendwie hat ihn ja irgendwas dazu gebracht, und das, wo das seinen Ursprung hatte, hat dann versucht, einen Kriminalpsychologe herauszufinden, aber so richtige Ansätze sind nicht gefunden worden. Es gab einen Fall, der für ihn sicherlich sehr tragisch war. Er hatte einen Bruder, der war verheiratet, die Frau ist fremdgegangen, und der Bruder hat sich daraufhin irgendwann das Leben genommen, und das war natürlich für ihn eine ganz tragische Geschichte. Dann hat er lange Jahre lang, war er als Kind Bettnässer, und man erlebte in einer Großfamilie, wo Oma und Opa auch noch da war, Eltern, Geschwister. Dann, wenn er wieder mal seine Notdurft da im Bett verrichtet hatte, dann hat man ihn vor versammelter Mannschaft niedergemacht. Das war natürlich auch sehr deprimierend, aber deshalb muss man nicht Straftäter werden. Ne? Aber da kamen so ein paar Sachen dazu. Also ich denke mal eher der Fall mit dem Bruder und die Frau, die da dafür gesorgt hat, wie er meinte, dass sein Bruder sich das Leben genommen hat, war dann natürlich eben vielleicht der Anlass.
Ja.
Aber ja.
Das hat Lydia mal ganz schön eigentlich zusammengefasst, dass theoretisch natürlich eine gewisse genetische und gewisse biologische Motivation oder Anlage vorhanden sein kann. Und nicht jeder, der aber eine bestimmte Krankheit hat oder psychisch auf eine bestimmte Art und Weise dann markiert ist oder so, der muss dann auch irgendwelche Straftaten begehen, sondern dazu gehört immer dieses Pulverfass, was einfach vorhanden ist als genetische Anlage, und dann vielleicht aber noch das Streichholz, und das sind dann vielleicht wieder die Umstände, die sozialen Umstände, aber auch eben eigene Entscheidungen, die man da treffen kann oder nicht. Mhm. Und Leute mit genau den gleichen Anlagen können ein friedliches Leben führen, ihr ganzes Leben lang, obwohl sie es vielleicht auch wissen und auch im Hinterkopf haben, ich habe da eine gewisse Begierde, ich habe da eine gewisse Motivation, aber ich lebe es nicht aus.
So.
Und andere, die es dann aber eben doch wieder ausleben. Mhm. Ne?
Genau so. Ja, spannendes Feld.
Absolut, super spannend. Ja, also Axel, erstmal vielen Dank, dass du da diesen spannenden Fall von dir geteilt hast, weil, also ich glaube, genauso spannend, wie ich den finde und wie ich den auch schon beim ersten Mal, als ich ihn ja gehört habe, fand, so finden das auch alle Hörerinnen und Hörer. Und der ist ja auch, also der hat extrem viele Auf und Abs, der hat sehr viele Twists, sage ich mal, mittendrin, der hat sehr viele psychologische interessante Hintergründe, habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Beim letzten Mal war ich ja nur Konsument, sage ich mal, und habe mir das angehört. Jetzt konnten wir ein bisschen auch darüber sprechen zwischendurch, und der hat sehr, sehr viele spannende Bereiche, auch jetzt, wovon ich vorhin gesprochen habe, zum Beispiel für die Lehre, für die Vernehmung und wie bestimmte Sachen ablaufen und wie dann bestimmte Spuren vielleicht dann auch und Beweismittel gesammelt werden und gesichert werden und wie auch so eine ganze Ermittlung abläuft. Mhm. Also diesen Einblick dazu bekommen ist wirklich unglaublich spannend. Also danke dafür auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Ich habe das sehr gerne gemacht und freue mich, dass du mich eingeladen hast, dass wir darüber plaudern konnten, obwohl es ja wirklich ein heftiger Fall war. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir auch.
Schön, das freut mich.
Dann gebe ich gerne zurück an dich.
Ja, danke sehr. Dann können wir das ja auf jeden Fall nochmal wiederholen. Wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten.
Ja, wenn du möchtest, dann stehe ich zur Verfügung.
Super gerne.
Und je nachdem, was du vorhast und ich das leisten kann, dann mache ich da mit.
Einiges auf jeden Fall.
Ja, schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt.
Ja, definitiv. Freue ich mich. Erzähl doch nochmal vielleicht jetzt so zum Ende hin, welche aktuellen Projekte du denn noch hast. Also du kannst jetzt mal alles, wo du jetzt vielleicht sagst, oh, da möchte ich gerne nochmal drüber sprechen, da möchte ich auch, dass da noch andere von erfahren, hören oder vielleicht auch sogar mal drauf gucken, reinhören oder wie gesagt, die ganzen Links, die werde ich in den Shownotes auch nochmal festhalten. Wo kann man dich oder deine Projekte unterstützen?
Ja, Projekte habe ich eigentlich gar nicht viele. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich da ein Kinderhospiz unterstütze. Das liegt mir sehr am Herzen. Mhm. Das Kinderhospiz Löwenzahn in Bochum. Die betreuen aber auch Kinder aus der näheren Umgebung. Je nachdem, wenn Kinder keine hohe Lebenserwartung haben, werden die von ehrenamtlichen Mitgliedern eben betreut. Und die versuche ich zu unterstützen, finanziell, weil ich Vorträge halte und dann sammle ich für Spenden. Und wenn ich das vortrage, über Löwenzahn berichte, dann ist die Bereitschaft auch zu spenden sehr groß. Weil was machen die Leute da? Die Ehrenamtler gehen in die Familie, wo eben ein Kind ist, mit keiner hohen Lebenserwartung. Das Kind kann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren erst versterben. Und die begleiten das, solange es lebt. Und die begleiten die Familie, solange es lebt. Wow. Und die Ehrenamtler werden vorher ausgebildet, dass sie eben auch mit ihrer Psyche da keine Probleme haben. Und ich bin darauf gestoßen über einen Freund, der das macht. Und da habe ich gesagt, Mensch, hör mal, ich habe demnächst wieder einen Vortrag und dann möchte ich gerne dafür spenden. Und seitdem mache ich das schon 1,5 Jahre her. So, und dann gehen die eben in die Familien und betreuen nicht nur das Kind, sondern eben auch die Familienangehörigen, die Geschwister, die Eltern. Und dass sie auch vielleicht mal auf andere Gedanken kommen, dann haben die eben den ganzen Tag das Kind oder 2 Tage. Und dann sind die Eltern auch mal für sich und können dann vielleicht mal einen Kurztrip machen irgendwo hin. Und auch die anderen Geschwister, die müssen nicht immer jeden Tag mit diesem schrecklichen, traumatischen Erlebnis leben, dass sie eben immer vor Augen haben, wie lange ihr Kind noch lebt. Und ja, das ist eben das, was mich unglaublich, ja, angezogen hat, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe auch die Leute von Löwenzahn kennengelernt. Die machen das, ja, ich sag mal, diese Einrichtung gibt es in vielen Städten mittlerweile. Und die sind wirklich unglaublich tolle Menschen. Da fühle ich mich immer ganz wohl, wenn wir miteinander plaudern. Man kann gar nicht genug darüber berichten, damit eben Menschen aufmerksam werden. Wie gesagt, ich bin da durch Zufall dran gekommen. Diese Einrichtung finanziert sich auch hauptsächlich durch Spenden. Deshalb war das für mich, als ich das hörte, überhaupt kein Thema und sofort dahin. Und jetzt habe ich noch Projekte dieser Art. Das heißt, ich bin immer bei einem Bestattungshaus ganz gerne. Und das ist der Vertragsbestatter der Polizei Bochum. Ich kenne die Firma schon länger, weil ich seinerzeit, als ich da noch gearbeitet habe, eben auch schon mit der Firma was zu tun hatte. Also auch damals schon Leichen von ihnen irgendwo von uns abgeholt wurden. Und jetzt macht er das vertragsmäßig. Und der ist auch so ein wahnsinnig sozial engagierter Mensch. Hat davon erfahren, dass ich mal ab und zu einen Vortrag halte. Und der hat eben auch dieses große Herz und macht andere Veranstaltungen noch und sammelt auch Spenden für irgendwelche sozialen Zwecke. Und wir haben uns mal getroffen bei Kranger Kirmes auf ein Bier, alte Kollegen getroffen vom KK11. Die haben gesagt, pass auf, der Bestatter XY, kann ich auch sagen, ne, der Bestatter Fritz in Bochum, ja, ist auch da und da ist sein Team da und da kannst du die auch mal kennenlernen. Die kannte ich nicht. Ich kannte nur den alten Vorbesitzer und naja, der hat es dann übernommen. Dann haben wir uns da unterhalten und der erfuhr dann, dass ich auch schon mal einen Vortrag halte. Er sagte, hör mal, ich mache hier sowas und ich beköstige die Leute, die kriegen Essen und zu trinken, eine Currywurst und ich habe einen großen Trauersaal und da sind immer so 100 Leute, die kommen dann zu meinen Veranstaltungen und dann sammle ich für soziale Zwecke und da kommt immer einiges zusammen. So, und dann habe ich gesagt, hör mal, das würde ich gerne machen und ich nehme auch nichts dafür. Hauptsache, es kommt was zusammen und wir können für soziale Zwecke spenden. Beim ersten Mal habe ich für ein Erwachsenenhospiz in Herne gespendet. Da kamen ganze 600 € zusammen. Da hat mein Schwiegervater drin gelegen und die haben ihn auch so wahnsinnig toll betreut. Das war also bis zu seinem Lebensende also wirklich schön mit anzusehen. Ich sag mal, jeder weiß, was dahinter steckt, hinter dem Begriff. Und da habe ich dann dafür gespendet und dann erfuhr ich dann eben von Löwenzahn und habe gedacht, dann spende ich jetzt dafür und ja, So ist der Plan. Und kranker Kirmes, da waren wir uns sofort einig, dass ich gesagt habe, komm, da komme ich zu dir und dann machen wir das. Und das ist immer wirklich eine tolle Veranstaltung, auch nette Leute da im Publikum, auch immer wieder neue, die das irgendwie erfahren und veröffentlicht das eigentlich nur auf Facebook, den Termin, und dann nach 2 Tagen ist ausverkauft, in Anführungszeichen, muss ja keiner Eintritt zahlen, aber die müssen sich anmelden. Und dann ist die Anmeldung dann irgendwann, dann kann keiner mehr rein. Und ich habe schon erlebt, dass sie draußen gestanden haben, dass da über 100 Leute da waren. Hammer. Ja, also ist toll. Und
die Anmeldung geht dann auch über die Website von dem Statter Fritz.
Genau. Ja, über Facebook kann man gucken. Die nächste Veranstaltung findet im Oktober statt, ich glaube am 30. Und dann werde ich aber erstmal eine kleine Pause da machen, weil ich weiß nicht mehr, was ich noch alles erzählen soll. Ja. Naja, mir wird schon was einfallen.
Sind ja auch nicht immer die gleichen wahrscheinlich, dieser Zuhörer.
Natürlich. Ich frage auch immer, ob es Leute gibt, die mich noch gar nicht kennen. Und dann gehen auch schon mal ein paar Hände hoch. Mhm. Ja. Ja, und aber noch möchte man, dass ich das mache, und ich mache es total gerne. Wie gesagt, es ist ja auch für wirklich einen guten Zweck. Ja, was habe ich sonst für Projekte? Ja, das Tobi-Projekt, möchte ich mal sagen, das heute begonnen hat. Ja, und wunderbar. Du hast ja gerade schon gesagt, ich soll nochmal wiederkommen. Mhm. Dann mache ich natürlich sehr gerne, dass wir noch einen zweiten oder dritten Podcast aufnehmen.
Definitiv.
Und vielleicht werde ich auch nochmal bei Lydia eingeladen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und
Lydia, ruf zurück.
Ja, wenn sie es denn hört. Ja, also das war auch eine tolle Veranstaltung. Wissenschaft trifft Freundschaft. Wissenschaftlich konnte ich ja gar nichts beitragen, aber freundschaftlich vielleicht doch.
Naja, würde ich so jetzt auch nicht sagen. Also freundschaftlich definitiv, wissenschaftlich aber auch auf jeden Fall.
Also ein bisschen.
Das Feedback war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich saß ja mit im Publikum, ne?
Ja, ich habe von Julia noch nichts gehört, aber wenn du das sagst, da freue ich mich natürlich sehr. Und das Feedback von anderen habe ich auch, ja, teilweise haben sie mir was gesagt und fand das ganz gut. Aber wenn man mit jemandem spricht, der einen Vortrag hält, dann hört man eigentlich nur Positives. Ja. Aber nee, würde mich freuen. Und anssonsten weitere Projekte. Ich lasse eigentlich alles auf mich zukommen. Ich könnte mir vorstellen, ich habe ja bei Stern Crime nicht den ersten Podcast gemacht. Das war ja jetzt schon der vierte.
Mhm.
Der vierte Podcast. Und 3 habe ich schon mit dem Journalisten Bernd Volland gemacht. Total sympathisch, der Mann. Und auch der andere Journalist, der war auch super nett. Und ich war bei Stern Crime, beim Stern Crime Day in Hamburg, war ich auch eingeladen, haben wir auch 2 Interviews geführt. Das war auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ja, wie gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich habe andere Projekte jetzt, dass ich Menschen ausbilde. Das ist quasi so mein Nebenjob, den ich seit meiner Pensionierung ein bisschen mehr ausleben kann. Ich habe Polizisten ausgebildet, die im Studium sind, 6 Jahre lang, also 2 Kurse, 3 Jahre lang begleitet, damals im Studium in Gelsenkirchen.
Als Dozent dann an der jetzt HSPV heißt es ja.
Genau,
ne?
Kriminalistik und Kriminaltechnik habe ich da unterrichtet. Und im Moment oder auch schon seit 5 Jahren unterrichte ich Leute, die beim Ordnungsamt arbeiten wollen, als Verwaltungswirte im kommunalen Ordnungsdienst. Da bin ich auch schon 7 Jahre, muss ich feststellen. Den 7. Kurs schon begleite, auch 1 Jahr lang immer. Die bilde ich aus in vielen Fächern, in mehreren. Jugendschutz habe ich, Gewerberecht habe ich jetzt abgegeben, muss ich sagen. Ich habe dann aber noch, wie schreibt man einen Bericht? Ja, das ist, da tun sich unheimlich Welten auf.
Ja,
man tut sich unheimlich schwer, einen Bericht zu formulieren. Ja, wenn man das 50 Jahre gemacht hat, fällt einem das sehr leicht. Ne? Aber das muss man wirklich üben. Ja, und ja, was habe ich noch für Fächer? Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, so mein Lieblingsfach. Da spreche ich gerne drüber.
Echt? Oh, wie Recht?
Ja, Ordnungswidrigkeitenrecht wird da ein bisschen kurz gehalten. Strafrecht ist da eigentlich mehr. Das Fach nennt sich zwar so, aber im Grunde genommen geht es um Strafrecht, um Straftaten und was ist eine Straftat und welche gibt es und ähnliche Dinge mehr.
Ja.
Macht sehr viel Spaß. Auch die sind sehr motiviert und möchten natürlich, haben vorher einen Beruf erlernt. Einige sind aus dem Sicherheitsgewerbe da. Und schon eine Ausbildung gemacht und Prüfung abgelegt. Und bei der Industrie- und Handelskammer habe ich auch Ehrenämter bei verschiedenen als Prüfer, als Sachkundeprüfer fürs Bewachungsgewerbe. Und ich bilde Leute aus im Bewachungsgewerbe für verschiedene Firmen. Und unterrichte auch für die IHK Es gibt das Unterrichtungsverfahren, dass man überhaupt im Job arbeiten kann als Bewacher im Bewachungsunternehmen, muss man mindestens eine Unterrichtung haben. Die dauert eine Woche, 40 Stunden dauert die. Dann gibt es höhere Qualifikationen im Bewachungsgewerbe. Da prüfe ich dann ab und zu den einen oder anderen.
Und du sagst, du hast nicht so viele Projekte, ne?
Okay, wenn ich das dazu zähle, ist das schon noch ein bisschen mehr.
Aber definitiv einiges, da kommst du auch schon ordentlich rum. Und man sieht aber, dass du einfach für dieses ganze Gesamtthema ja so eine unglaubliche Leidenschaft hast. Und auch jetzt 8 Jahre, nachdem du raus bist aus dem operativen Dienst, nenne ich es jetzt mal, ne, hast du ja immer noch, brennst du unglaublich für diese ganzen Teilbereiche und für dieses ganze Thema. Das merkt man auch hundertprozentig, wenn man mit dir überhaupt so ins Gespräch kommt.
Ja,
das ist toll, finde ich. Super motivierend.
Ja, das ist schön, wenn das so ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Traumjob gefunden. Hätte ich nie für möglich gehalten, ganz am Anfang meiner Laufbahn, dass ich mal Mord- und Totschlagsdelikte bearbeiten darf. Und ich habe mir das eigentlich am Anfang auch nicht zugetraut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich die absolute Erfüllung. Und ich habe das total gerne gemacht, egal mit wem ich da zu tun hatte. Man gewinnt Einblicke, die man sonst nie gewinnt und das prägt einen das ganze Leben und gibt einem Menschen auch vielleicht mal eine ganz andere Blickweise, die das polizeiliche Arbeit eben nicht nur schön ist, sondern vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen kann und dass das jeden treffen kann. Das ist eine Denkweise, die ich also durch den Polizeidienst eigentlich nur gewonnen habe. Mhm. Auch demütig zu werden und zu sein und das Glück zu haben, nicht alltäglich ist. Und dass sich das Blatt auch mal ganz schnell wenden kann und von heute auf morgen das Leben ein anderes ist. Und da habe ich einfach das große Glück gehabt, dass ich einigermaßen gesund bin und das auch noch machen kann. Und auch ich muss sagen, ich habe einmal Glück gehabt, dass ich das Leben noch habe. Ja, ich bin einmal krank geworden, keiner wusste warum, wieso, weshalb. Und da hat meine Ärztin damals gesagt, du musst sofort in die Klinik, Burnout war es nicht. Und das kann zu einem Schlaganfall führen und das wird nicht lange dauern, also ab. Ja. Und da hat man glücklicherweise die Ursache gefunden, es war eine Schilddrüsenerkrankung und die konnte man operativ beheben und seitdem bin ich wieder einigermaßen fit.
Gott sei Dank.
Ja, und das ist, ich hätte auch sterben können, ohne es zu wissen, dass ich sterbe. Mhm. Und da habe ich einfach nur richtig Schwein gehabt und dieses Glück hat nun mal leider nicht jeder.
Ja.
Und das Leben, wenn es noch vor einem steht, ist es ja am schlimmsten, wenn das dann von anderen genommen wird. Das ist das, was die Tragik dieses Berufes ausmacht und das macht einen nachdenklich und demütig und ja, trotzdem war es für mich die Erfüllung.
Tolle Schlussworte auf jeden Fall dafür. Also ich finde das wirklich unglaublich toll und finde das auch, das kann man sich einfach nur zum Vorbild nehmen. Also finde ich wirklich ganz toll, auch wie du darüber so sprechen kannst und was du anderen so mitgeben kannst dabei.
Freut mich zu hören, aber ja, Beruf hat auch was mit Berufung zu tun.
Und absolut.
Das war es für mich und ich habe Glück gehabt, dass ich auch genommen wurde damals bei der Polizei mit 17 Jahren und dass ich mir nichts anderes suchen musste. Also ein Leben, wo ich irgendwo im Büro versauere, das wäre für mich absolut unvorstellbar.
Ich verstehe, die absolut persönliche Hölle.
Ich brauchte den Kontakt zu Menschen und das habe ich gehabt und bis heute. Und ich habe heute das große Glück, dass ich mir Dinge aussuchen kann, die ich gerne mache und nicht mehr Dinge machen muss, die berufsbedingt eben immer der Fall sein werden. Ja, oder andere Sachen mir anhören muss, die negativ sind. Schlagzeilen, die muss ich heute nur lesen und dann weiß ich schon, wenn ich mir das durchlese, ärgere ich mich, das mache ich nicht mehr. Mhm. Da ist so ein Punkt, wo ich sage, das wird dich runterziehen und dann mach es nicht.
Ja. Das ist was ich auf jeden Fall noch lernen muss.
Ja.
Erst recht, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt und Social Media auf verschiedenen Plattformen. Und immer noch mache ich den Fehler, dass ich mir denke, ach, das sieht ja interessant aus. Ich will alle Perspektiven jetzt auch mitnehmen. Ich lese mir das durch und so nach 10 Minuten durchlesen von irgendwelchen Kommentaren denke ich mir so, warum bist du eigentlich so bescheuert? Mhm. Also du könntest es auch jetzt einfach lassen und es wird dich in keiner Weise beeinträchtigen.
So.
Und ich merke, wie mich das auch teilweise stresst natürlich. Und dann muss ich da wieder so ein paar Schritte zurück machen, das mal so aus der Distanz betrachten und denke mir so, so geht es einem auch gar nicht so schlecht, ne?
So ist es ja. Und ja, wenn man im Rentenstand ist, dann kann man sich das tatsächlich richtig aussuchen. Also da muss ich berufsbedingt nicht Dinge tun, die ich nicht machen möchte. Mhm. Ja, und da habe ich sowieso Wahnsinnsglück gehabt, dass ich quasi vom Sachgebiet her auch fast immer das machen durfte, was ich machen wollte. Nur einmal nicht, da ging es mir auch gar nicht gut. Betrugsdelikte.
Ja.
Ja, Urkundenfälschung und sowas alles. Da hast du Täter. Ich habe gar nicht verstanden, was die für eine Betrugsart Masche gefunden haben. Ich habe nicht durchgeblickt. Mhm. Die waren so allglatt, die konnten auch mir durch die Hand flutschen. Das ist nicht meins. Ein handfester Täter, das ist meins. Ja. Immer gewesen.
Kann ich auch gut nachvollziehen.
Ja. Ja.
Super. Sag doch noch einmal, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, ne, über dein Buch. Wie heißt das, wenn man das denn jetzt finden wollen würde? Ich werde das natürlich auch alles hier nochmal verlinken, habe ich gesagt, aber.
Ja, das Buch heißt 15 Morde und andere Todesfälle. Ist erschienen im Rowohlt Verlag 2012. Und finden kann man das eigentlich immer noch bei Amazon oder sonstigen Thalia, wo auch immer. Also, es wird nur noch auf Anforderung gedruckt, aber wenn man in die Buchhandlung geht, kriegt man das auch, weil es dann eben auch nochmal gedruckt wird.
Ja.
So ist es.
Mhm. Super.
Ja, das zweite Buch, das hat eigentlich ein Kollege geschrieben, Tod im Nichts. Da war ich eigentlich nur derjenige, der sich das durchgelesen hat als Lektor und er hatte keine Ahnung von Mordkommissionsarbeit und da hat er gesagt, lies doch mal. Und er wollte es gar nicht veröffentlichen, wollte es nur seiner Frau schenken. Und dann habe ich gesagt, das ist so spannend, dann lass es doch einfach mal veröffentlichen. Dann habe ich einen Verlag für ihn gefunden und dann ist es auch veröffentlicht worden, kann man aber nicht mehr kaufen. Ja, und meine Schwiegertochter sagt mir immer, ich soll noch ein weiteres Buch schreiben. Und
absolut.
Ja. Ich habe keine Zeit.
Ja, das ist immer das Ding. Muss man ja auch sagen, ich habe auch eine Freundin, die habe ich so ein bisschen begleitet bei dem Ganzen, als sie ihr Buch geschrieben hat. Wie viel Arbeit das auch einfach ist und wie viel Zeit das auch, also wie viel Zeit insgesamt das einnimmt. Das kann ja Jahre sein von der ersten Idee an und dann schreibt man sich was zusammen und dann muss man das alles niederschreiben, dann muss das nochmal lektoriert werden, dann muss nochmal was geändert werden. Dann denkt man sich, ah, okay, vielleicht möchte ich aber doch noch was hinzufügen oder sowas. Mhm. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand, was man alles irgendwie nebenbei macht, wenn man nicht hauptberuflicher Autor ist. Ne? Mhm. Und so ist das ja bei vielen auf jeden Fall, so sagtest du es ja auch.
Bin ja dran gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
Ja.
Ja. Ja, es ist, wie es ist. Vielleicht setze ich mich mal irgendwann hin, wenn ich ein bisschen Muße habe. Ich habe ja auf der Pressestelle noch viele sammeln können, ne? So ein paar Presseartikel und da kann man ja noch ein bisschen was, auch das, was ich da persönlich noch miterlebt habe, mit reinfügen. Mhm. Aber mal gucken, ich muss wirklich Zeit finden und die habe ich im Moment nicht so wirklich.
Hm. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Wahrscheinlich auch viele andere.
Schon.
Also, gut. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, Axel, dass du das alles mit uns geteilt hast und wir werden sicherlich auch noch die ein oder andere Gelegenheit finden, nochmal einen anderen Fall von dir zu vertiefen oder über nochmal was anderes zu sprechen. Ja. Du bringst da ja unglaublich viel Hintergrundwissen auch mit. Und ich auf jeden Fall viel Interesse, mal als Minimum. Und für alle Hörerinnen und Hörer kann ich nur nochmal empfehlen, schaut euch die Links an, die ich hier auch in die Shownotes nochmal einfüge. Und guckt euch das an, unter anderem auch natürlich das Buch, natürlich auch die Projekte. Und da wird sicherlich auch noch den Spendenlink dazu geben für das Projekt mit dem Kinderhospiz Löwenzahn in Bochum. Und da kann ich natürlich nur appellieren, wenn euch sowas auch wichtig ist oder wenn ihr da auch eine gewisse Notwendigkeit seht, wie wir jetzt auch, dann spendet da doch einfach mal was. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, da unten zu schauen, dann guckt doch auch mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Also egal ob Facebook, Instagram oder mittlerweile sogar auch TikTok, man mag es kaum glauben, und auch YouTube. Einfach Tatwort-Podcast suchen und im besten Falle dann natürlich da auch abonnieren, damit ihr zum einen keine Folge mehr verpasst. Zum anderen findet ihr da aber auch Bilder und Infos zu den einzelnen Folgen oder auch interessante True-Crime-Facts und Videos zum Thema Kriminologie, Kriminalistik und auch Polizei im Allgemeinen. Auf YouTube mittlerweile natürlich auch schon ein paar Videos erschienen, die tatsächlich auch ganz gut bei euch ankommen. Und zu all dem lasst mir bitte gerne Feedback da, also zu den einzelnen Folgen oder auch zu den Videos. Schreibt mir Themen oder weitere Gastvorschläge. Oder ihr könnt natürlich auch einfach nur liken, teilen und etwas Liebe dalassen. Und worüber ich mich dann natürlich auch immer noch ganz besonders freue, ist, wenn ihr mir auch hier und da mal eine gute Bewertung hinterlasst, selbstverständlich auch nur, wenn euch der Podcast aber wirklich gefällt. oder die Videos. Axel, hast du noch ein letztes Wort?
Nö, ich sage einfach nur Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns nochmal auf diese Art und Weise wiedersehen. Und schön. Ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, da würde ich mich freuen, wenn es gefallen haben sollte, so einigermaßen, auch wenn es ein tragischer Fall war. Und ja, wenn es positiv bewertet würde, würde auch ich mich freuen.
Ich werde alle positiven Bewertungen auf jeden Fall an dich weiterleiten.
Ja, gut, okay, super.
Ansonsten kann ich mich nur anschließen. War wirklich eine tolle Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.